Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thorsten. Welch seltener Gast bei uns im Podcast. Du bist ja ganz staubig. So lange haben wir dich im Podcast-Schrank eingesperrt.
Ja, aber hey, Thomas darf doch seinen Urlaub machen.
Ja.
Und dann kannst du mich dann aus irgendeiner Gruft, wir nehmen ja heute Halloween, nee, einen Tag nach Halloween, auf. Und aus der Gruft rausgezogen und Klein Thorsten darf mal wieder podcasten.
Naja, klein ist ein bisschen untertrieben.
Der kleine Dicke, ne?
Das hast du jetzt gesagt. Also beides kann ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Ich kenne Leute, die sind wesentlich korpulenter. Also von daher.
Ich habe irgendwann mal gesagt, so vor 10 Jahren, so wo man zum Podcaster-Stammtisch noch gegangen ist und dann so, sind denn eigentlich alle Podcaster übergewichtig, habe ich mal irgendwann die Frage gestellt.
Mhm.
Weil alle, die ich kannte, hatten so ein paar Kilo mehr drauf.
Mhm.
Aber wenn man heute sieht, dass wie viele Leute Podcast machen, es gibt alles dabei.
Ja, ja.
Dünne, dicke, Frauen, Männer.
Ja.
Auch was dazwischen ist, alles. Und das ist gut, das ist schön.
Diversität ist gut, ja, logisch, ist immer gut. Wir leben in einer bunten Welt, auch wenn das irgendwelche braunen Arschlöcher nicht wahrhaben wollen. Gut, anderes Thema.
Das ist normalerweise mein Spruch und den habe ich heute nicht gesagt.
Ja.
Aber wir telefonieren zu oft, ich färbe ab.
Ja, du färbst ab, Regenbogenfarben färben ab, das ist richtig, genau.
Ja, überleg mal, mein Handyhülle ist orange, meine AirPods-Hülle ist orange. Wenn ich jetzt hier auf mein Audio-Interface gehe von Rode, das ist total bunt und das ist schön.
Obwohl ja.
Ich ja lieber Zoom mag, aber wieso benutze ich jetzt Rode?
Ja, okay. Aber du bringst jetzt schon Gadget-Themen vorne vorweg, obwohl wir gar nicht im Podcast sind. Obwohl wir gar nicht in der Gadget-Ecke sind.
Ich wollte ja sagen, wartet ab, es wird orange.
Ja, es wird bunt. Hoffentlich. Im Herbst wird es bunt, ja.
Ja, überleg mal, guck mal raus. Das ist doch alles orange.
Ja.
Orange. Naja, muss man gucken. Die ganzen Herbstblätter.
Genau, ja. Da sind aber leider auch ein paar braune dabei. Aber okay, die müssen wir noch wegbekommen.
Und das jetzt mal, sagen wir mal so. Naturbelassenes Braun ist okay, politisches Braun, vergiss es.
So ist es. Gut.
Oh, da hat sich gereimt und was sich reimt ist gut, sagte schon Pumuckl.
Ja, okay. Ja.
Fangen wir an.
Wir versuchen es mal anzufangen. Ich hätte so ein paar Themen die Woche jetzt zusammengetragen, obwohl ich eigentlich eine recht stressige Woche hatte, zumindest vormittags. Das wollte ich ja noch so ein bisschen erwähnen. Da hatte ich so ein paar Trainingstage, IT-Trainings hatte ich und wir haben uns über das Thema Langzeitarchivierungssysteme unterhalten. Im weitesten Sinne kann man auch Backup zuzählen, obwohl das nicht unbedingt zum Archivierungsmanagement dazu gezählt, weil Langzeitarchivierung ist nicht unbedingt auch gleich Backup. Und das ist sehr spannend gewesen. Und ich habe erfahren, dass Pergament wirklich permanent ist.
Pergament. Ist nicht Steintafel und Reinheimer?
Ja, das auch.
Wenn man kein Wasser und keine Luft dazu gibt, noch. Obwohl, wenn man Grand Canyon sieht, der ist ja auch komplett ausgewaschen. Also.
Ja, aber Pergament ist eines der haltbarsten Materialien, um Daten oder um Schriften zu archivieren. Ne? Langzeittechnisch gesehen. Auch noch in die heutige Zeit übertragen.
Ja, wenn man jetzt sieht, die Ägypter, da gibt es auch Pergamentrollen noch und so.
Es werden teilweise noch extrem wichtige Dokumente auf Pergament übertragen heutzutage. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen.
Gut, aber da haben bestimmte Tinten dann oder sowas?
Da so genau ist er jetzt nicht drauf eingegangen.
Ach so, gut,
das war jetzt eigentlich nur der Opener vom Seminar oder vom Trainingsleiter oder wie man das auch nennen mag. Der hat da so ein paar Vorträge über Pergament gehalten. Dann ist er auch relativ schnell zum Mikrofilm übergegangen und dann haben wir uns um neuzeitige Langzeitarchivierungssysteme unterhalten. Und haben das so ein bisschen sensibilisiert, das ganze Thema, weil wir das gerade auch bei uns in der Universität nochmal ein bisschen neu denken. und das nochmal angehen, weil es ist ja leider in der heutigen Zeit so, du musst ja alle Jahre wieder oder in gewissen Zyklen deine Archivierungsdatenträger überdenken und auf neue übertragen und du musst noch deinen Datenbestand überprüfen. Und das ist ja ein riesiges Problem, das Ganze.
Mhm. Weil wenn ich jetzt sehe, dass erst das, dann das, dann das, dann das, ich bin ja jetzt auch schon in dem Alter, wo wir erst Papier, dann CD, dann erst Band, TK50. Dann
Band ist immer noch das Mittel der Wahl, ne? Das darf man unterschätzen. Ja? LTO-Systeme sind immer noch heutzutage das Medium der Wahl für Langzeitarchivierungssysteme. Ne? Also wird immer noch Bandtechnologie eingesetzt, ja.
Ich fand's so lustig, wo die gesagt haben, CDs halten 30 Jahre oder sowas. Ja, schön, dass die CD 30 Jahre hält, aber ich habe keinen CD-Spieler mehr.
Ja, obwohl man muss sagen, CD ist ein Beispiel, wo man noch sehr viele Lesegeräte findet, aber es wird ja exotischer, wenn du jetzt zum Beispiel...
Haushalt hier.
Ja, aber wenn du jetzt auf Zip-Drive auf Zip-Drive gehst oder auf ganz andere exotische Datenspeicherungssysteme oder SideQuest-Laufwerke oder andere Medien, hast du ja das Problem, dass du wirklich noch Medien rumfliegen hast und keine Endgeräte mehr hast, ne? Oder die verschwinden vom Markt. Deswegen muss man halt immer wieder seine Archivsysteme auf aktuelle Datenträger übertragen und damit sicherstellen, dass die das denn auch in Zukunft noch überleben oder die Daten in Zukunft noch da sein werden.
Und ich hab letztens was ganz, Entschuldigung, ich weiß, ich unterbreche dich, aber weil du hast mich auch gestern erst gefragt, ob ich hier dabei sein möchte.
Ja, gestern hat Thomas auch erst seinen Urlaub verlängert.
Ist in Ordnung, gerne. Ja. Ja, aber darum, ich habe mir dankenswerterweise deine Shownotes beziehungsweise hier deine Liste hier anlesen dürfen. Ich habe nur einen Punkt dabei gemacht, aber jetzt hier dabei. Wir haben letztens in der Firma, uns gibt's ja auch schon etwas länger, die Hauptfirma, wo ich arbeite, die haben Platten mit Daten drauf. Mhm. Die müssen dann an einem Akustikkoppler angeschlossen werden, der Plattenspieler. Und dann werden die Daten, die Platte, die wirklich ganz normal die Platte, halbe Stunde, dann rödelt die einmal durch und der Akustikkoppler nimmt die auf und verarbeitet die dann. Also der Akustikkoppler steht noch da, die Plattenspieler stehen noch da und die Platten, also da stehen so irgendwie so 50, 60 Platten, die dann gearbeitet worden sind, da sind Programme drauf. Mhm. Also die Platten wurden damals verschickt, da sind irgendwelche, eben wir sind eben Akustikbereich, da sind dann irgendwelche Programme zum Lautsprecher analysieren und sowas drauf und die wurden dann in diesen Messgeräten eingelesen, also das war die Software-Update, sagen wir mal, der Messgeräte. Mhm. Und dann konnte man, aber wir haben die Messgeräte nicht mehr. Und wir haben aber die Platten noch und den Plattenspieler davon noch und den Akustikkoppler noch. Das ist ganz lustig, ja, habe ich letztens im Lager, haben wir die gefunden.
Aber das habt ihr
mein
jetzt
alter Chef hat mir gesagt, oh, die liegen schon seit 50 Jahren da, nicht wegschmeißen.
Aber das habt ihr natürlich nicht mehr produktiv im Einsatz. Das ist nur noch historische Technik, die bei euch noch irgendwo rumsteht sozusagen. Nämlich
ja,
klar.
Die stand oben im Lager. Mhm. Aber ich fand lustig, was sind das denn für Platten? Mhm. Und dann sagt man der jetzige Besitzer, ich frag mal meinen Vater. Und der Vater konnte das dann sagen. Ich bin aber schon 20 Jahre in der Firma. Das heißt also, ich habe das vorher nicht gesehen. Mhm. Aber fand ich lustig, dass es sowas auch gab.
Es gab eine Menge, ja.
Entschuldigung wegen der Unterbrechung.
Ja, das macht ja nichts. Dafür sind wir ja zu zweit. Sonst hätte ich auch versuchen können, das Ganze alleine aufzunehmen. Aber das wäre wahrscheinlich gewaltig in die Hose gegangen. Ja, es gibt Leute, die können alleine podcasten, es gibt Leute, die können es nicht und ich kann es definitiv nicht. Ich hab
Sag mal so, du brauchst einen Ansprechpartner und bist dann relativ frei. Das ist genauso wie bei mir. Wir sind ja beides Quatschweiber.
Ja.
Wir brauchen nur jemand, den wir ansprechen können.
Ja.
Und dann können wir reden.
Egal, ob da jemand Themen mitbringt oder nicht, ich brauche einen Ansprechpartner dafür, da hast du recht, das stimmt, ja.
Ich habe ein Thema mitgebracht.
Ja.
Ich reite jetzt darum, dass ich ein Thema...
Ich meine das jetzt auch nur global gesehen. Ich will jetzt ja keine Leute angucken, kein Thema. Du konntest ja dich auch relativ...
Wir benutzen Studio-Link, wir sehen uns gar nicht.
Ja, ich meine das auch nur relativ, wie soll ich sagen, normal und generell, wie ich gerne arbeite letztendlich. Egal, ob jemand Themen mitbringt oder nicht, ich brauche halt ein Gegenüber. Ne, zum
das ist normal.
Volltexten.
Also, schade sind Alleinunterhalter, ist mal ein bisschen schizo, ja, aber es macht schon mehr Spaß, mit jemandem zu reden. Und wir reden ja mit den Hörern da draußen. Es werden sich bestimmt wieder viele über mich beschweren, aber ich bin ja nur Ersatz für Thomas.
Ja, aber auch die Ersatzbank ist wichtig. Das sagte schon Jogi Löw. Ja.
Ist Fußball, oder?
Jogi Löw ist Fußballtrainer gewesen.
Okay, Entschuldigung, kenne ich mich nicht aus.
Nationaltrainer.
Ach, war der das nicht mit diesem Meme, der Hand in Hose und dann ging das
sowas, genau, sowas kennst du wieder. Das war
sowas weiter, bis dann irgendjemand die Hand, Handkönigin von der englischen Königin oder sowas.
Ja, das ging durchs Netz. Da hat er, naja, okay. War jetzt nicht so schön, ja, das Ganze.
Oh Gott, ich habe noch nie ein Fußballspiel komplett geguckt in meinem Leben.
Ich bin Eventgucker. Bedeutet.
Ich guck noch nicht, nein, auch nicht.
Deutschland spielt, dann gucke ich und das war's letztendlich.
Nee, ich auch nicht. Mache ich nicht. Also, ganz ehrlich, wenn mich das nicht interessiert, interessiert mich nicht, aber ich unterstütze jeden dabei, der ins Stadion gehen möchte und sich die Lunge aus dem Hals schreien möchte, weil sein Verein, zum Beispiel bei mir jetzt hier MSV, dann spielt. Ich unterstütze das. Ich fahre die sogar hin, kein Problem. Na, aber ich könnte mich nicht da hinsetzen und das gucken.
Nein. Nein, muss ich jetzt auch nicht haben. Aber
ich finde das gut, dass die Leute das machen. Und das finde ich extrem gut. Und ich finde es auch positiv, dass die Leute das machen. Weil es ein Gemeinschaftsgefühl. Ich kann das Gemeinschaftsgefühl natürlich, das man hat beim Fußball, genauso in einer Schulung über Backup.
Ich wollte mich damit doch nur entschuldigen, dass wir heute nicht so viele Themen haben oder dass ich zum Beispiel die Quartalszahlen gar nicht ausgearbeitet habe, weil ich das erstens auch relativ langweilig finde, weil wir hatten wieder ein Rekordquartal, es sieht alles wieder sehr rosig aus und sind wir jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Interessant wird es doch dann nach meiner Meinung nur, wenn es Apple mal nicht so gut geht. Das wollen wir jetzt nicht hoffen, aber nach jeder extremen Bergfahrt kommt auch logischerweise irgendwann mal wieder eine Talfahrt und das ist eigentlich nach meiner Meinung voraus, das muss irgendwann kommen. Irgendwann muss es auch wieder bergab gehen bei Apple. Ist nur eine Frage der Zeit.
Meinst du, wenn der Chefwechsel stattfindet?
Viele sagen ja, es geht dann erstmal wieder richtig bergauf. Noch mehr bergauf, weil Tim Cook so eigentlich der Lieferketten-Maestro ist und nicht so der Innovator ist. Und viele wünschen sich ja John Ternis, weil das ein Hardware-Guide ist, ein sehr innovationsgetriebener Mensch ist und ein bisschen anders aufgestellt ist als Mr. Cook. Aber ich sage mal so, es muss halt ausgeglichen sein. Es muss halt die Lieferkette oder das Kapitalgetriebene muss halt da sein und die Innovationsgetriebenheit muss da sein. Und das ist im Moment, glaube ich, bei Apple nicht so der Fall, dass sie so innovationsgetrieben sind. Es ist alles so ein bisschen, ja.
Gut, aber überleg doch mal, es muss ja nicht alles plakativ sein. Die sind zwar jetzt vom M5, sind sie jetzt einfach hingegangen und haben auch genauso wie bei der wie der M4 kam, einfach nur gleiches Design und mach ihn. Aber die inneren Werte sind doch auch teilweise, also die aus der Lieferkette kommen, die ja Apple selbst nicht herstellt. Und die müssen ja auch, da ja Tim Cook ja sehr positiv gearbeitet, weil es sind auf einmal schnellere Festplatten, es ist ein besserer Prozessor. Ja gut, der Prozessor klammere ich jetzt mal auf, der ist ja offiziell Entwicklung von Apple selbst, aber die ganzen anderen Komponenten.
Ja, aber das sind ja alles nur evolutionäre Updates. Ich meine, alles wird schneller und alles ist quasi evolutionär, aber nicht revolutionär. Also in den letzten.
Ja, aber willst du Revolution, was soll denn eine Revolution sein? Willst du denn einfach, da wird dann höchstens dieses Klappding dann werden, egal welches. Aber überleg mal, unsere Handys haben sich seit mein Siemens S25 damals nicht geändert.
Naja, doch schon ein bisschen.
Ja, man, das hat eine Tastatur unten gehabt. Und dann kam das iPhone, sagen wir mal, 3GS, klammer ich mal aus. Aber sagen wir mal, ab 4 ist das doch nur größer, breiter und dünner geworden.
Naja gut, wenn man jetzt so mal die Grundfunktionalität sieht, hast du recht. Es ist ein viereckiges System, also es ist ein Kasten mit einer Glasscheibe und einer Touchbedienung. Aber so Komponenten wie Kameras, die haben sich schon im Laufe der Jahre sehr stark verbessert. Ne? Evolution, klar. Aber ich sehe auch so, dass bei Apple sehr wenig Mut ist, um neue Dinge einfach mal auszuprobieren. Wie Thomas in der letzten Sendung schon gesagt hat, ich würde mir wünschen, dass Apple einfach mal was ausprobiert, auch gerade im Bereich Foldable-Technik. Da sind sie relativ eingefahren auf ihren Strukturen, die sie haben, weil sie einfach auch Angst haben, Kunden aus verschiedenen Kategorien zu verlieren, dass jetzt einfach mal ein All-in-One-Gerät rauskommt, wo ich einfach mehr mitmachen kann. Apple will halt am liebsten, dass man ein MacBook kauft, ein iPad kauft und ein iPhone kauft, und sie möchten sich intern nicht irgendwo Kunden abgraben oder dass Kunden in eine andere Kategorie wechseln und auf einmal ein 2-in-1-Gerät haben und das eine Gerät gar nicht mehr benutzen.
Also ganz ehrlich, wenn die jetzt ein iPhone rausbringen würden, was klappt, dann würden sie alle sagen, die kupfern das von Samsung ab. Das Einzige, wo sie wirklich innovativ waren, war ja bei der Vision.
Da hinkt es ja im Moment. Jedenfalls im breiten Markt hinkt man ja da stark
hinterher. Weil es einfach teuer ist.
Es ist teuer und der Anwendungsbereich für den Privatkunden ist noch relativ eingeschränkt. Also, dass ich das wirklich in meinem Alltag einbauen kann, der Use Case ist extrem eingeschränkt. Das muss man sagen. Dass es auch relativ teuer ist.
Ja, genau. Und weil es so teuer ist, haben viele Entwickler, für die ist das kein Markt, weil die würden dann ein Programm entwickeln, was aber nicht in der breiten Masse benutzt werden kann und nicht verkauft werden kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel so CAD oder visuelle Sachen dann da reinmachen, wofür es genial wäre, würde ich sagen, weil ich bin ja Konstrukteur, das heißt also, ich würde gerne im 3D-Bereich einfach Kamera auf und da konstruieren, aber wenn du die Software nicht dazu hast, kannst du das nicht machen. Die Software wird nicht entwickelt, weil der Markt nicht groß ist, weil im Endeffekt das Gerät nicht in der Preislage ist, was die kleinen Firmen sich leisten können. Weil die können sich jetzt nicht mal wir würden ja jetzt auch keine Grundausstattung kaufen. Sagen wir mal so, ich weiß jetzt nicht, wie teuer die ist, aber so, sagen wir mal, so 3.500 Euro wäre so der Anschaffungswiderstand, den eine Firma dafür zahlen müsste, brutto.
Mhm.
Na, dann, das ist aber mal eine Investition, die musst du erstmal durchkriegen. Und mein PC war teurer, muss ich ganz klar sagen. Das hab ich
mit dem PC gekostet. Kannst du aber wesentlich mehr machen als mit der Brille zum Zeitpunkt, zum aktuellen Zeitpunkt.
Genau. Ja, ne? Weil dafür gibt es eben die passenden Programme. Mhm. Und da ist das, und darum ist er eben mal 128 Gig Arbeitsspeicher und was nicht alles. Die kosten natürlich auch. Aber Xeon-Prozessor und was nicht noch alles. Aber das ist natürlich, da ist der Markt da. Und da ist der Markt groß. Und wie ich auch schon mal gesagt habe, ich würde gerne AutoCAD Inventor auf dem Mac sehen. Bitte, bitte, Autodesk, hört einer zu, macht es. Die Rechner sind leistungsstark. Aber das ist leider ein Windows-Programm.
Ja, AutoCAD gibt's aber schon für den Mac, aber nicht
AutoCAD 2D.
Genau, das
2D und Englisch.
Das wollte ich hier nur sicherstellen, weil es gab dann, das hast du nämlich schon mal im Podcast erzählt, und da gab's dann Hörerfeedback, dass es AutoCAD gibt, aber nicht im vollen Funktionsumfang, so wie es das
Inventor ist, das 3D.
Genau.
Also das wie so 3D, und du konstruierst so, als ob du das Teil wirklich vor dir stehen hast.
Mhm.
Und wir haben uns für AutoCAD damals, beziehungsweise für Inventor entschieden, weil wenn wir einen neuen Konstrukteur brauchen, die meisten kennen das Programm aus der Berufsschule, technischer Zeichner, der das in der Berufsschule gelernt, Techniker oder sowas, die kann man dann relativ schnell dazu kriegen, unsere Produkte dann noch zu kennen und uns mitzuhelfen. Wenn du aber erstmal jemand hast, den du ein neues Programm erlernen musst oder den lehren musst, dann ist das, und dann auch unsere Technik, die ja wir stellen eben Lautsprecherkomponenten her.
Mhm.
Da ist das schon, du brauchst, um das so weit zu sein, dass du alles kannst mit Produktentwicklung, Werkzeugentwicklung, bist du locker 3 Jahre dran.
Ah ja, klar.
Und das können wir uns nicht beides erlauben. Wir können uns entweder erlauben, dem Typen oder die Frau oder Mann, ich sag jetzt, beizubringen, wie unsere Produkte aussehen und worauf es ankommt. Aber die Hardware und die Software müssen die beherrschen. Mhm. Wir können denen jetzt nicht beides beibringen.
Mhm.
Entschuldigung. Gehen wir wieder zurück zum Thema. Achso, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage, bevor ich dich ganz unterbrochen. Ich habe dich gerade ja unterbrochen. Mhm. Ja, Entschuldigung. Wir springen jetzt wieder zurück. Was ist denn aktuell die beste Langzeitarchivierung?
Das kann man so global gar nicht sehen. Ich würde jetzt mal so antworten, wie ein Anwalt antwortet. Das kommt drauf an.
Wie ich, wenn einer fragt, ja, was ist denn der beste Mikrofon für ein Podcasten?
Es kommt ja auch immer darauf an, was man für eine Stimme hat, wie man klingen möchte, wie man das abmischen möchte. Das ist ja auch,
ob man mobil unterwegs ist,
zum Beispiel
alleine spricht.
Genau, also das ist halt so. Also Langzeitarchivierungstechnologie ist halt so, dass viele halt auf diese LTO-Technik setzen.
Das ist was?
Das sind Bänder, Aufzeichnungsbänder. Gibt es halt.
Also, die ich noch so als TK-50 und sowas kenne.
Ja, etwas moderner und auch die Kapazitäten gehen halt dementsprechend nach oben. Es gibt auch noch sehr viel Technik, was jetzt abseits des Digitalen ist. Also wenn es um Schriftarchivierung geht, da nimmt man Mikrofilm, immer noch teilweise weit verbreitet.
Ja, wenn's gut, brauchst du nur eine Kerze, dann hast du alle.
Schriftstücke, wenn es halt um Schriftstücke geht. Aber wie gesagt, in dem Bereich, wenn es um Daten geht, ist halt immer aktuell noch, geht es immer noch um LTO-Systeme. Und da kommt es dann auch immer darauf an, wie man das skalieren möchte, wie groß man das ausbauen möchte, was man auch für örtliche Gegebenheiten dafür bauen möchte, wie man das handhaben will. Es gibt ja Datensicherungsrobotersysteme, die dann automatisiert die Bänder wechseln, die dann halt auch die archivierten Bänder in einen Bunker transportieren, wo sie dann auch dementsprechend umwelttechnisch, also das heißt, dass die Umgebung so klimatisiert ist, dass die Bänder sich da auch lange halten, also die optimale Umgebung geschaffen wird, um auch den Bändern lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Das sind ja viele Dinge, die da eine Rolle spielen.
Ich war mal in einer Firma, Konstrukteur eben. Wir haben früher alles, ich habe ja noch richtig gelernt, per Hand auf Transparentpapier zu zeichnen.
Mhm.
So habe ich ja damals 1988 angefangen. Boah, bin ich alt. Wir haben dann die Zeichnungen, irgendwann hinterher wurden die digitalisiert.
Mhm.
Und die hangen dann alle trotzdem noch in einem Raum, die ganzen großen Transparenzzeichnungen.
Mhm.
Ja, Gott sei Dank waren alle archiviert.
Mhm.
Muss man ganz klar sagen. Und dann hat jemand ein bisschen rumgefeuert. Ne? Rumgezündelt. Und jemand hat ein Pulverlöscher gemacht. In einem Raum, der daneben war. Die Türen waren jetzt nicht luftdicht, sondern ist ein bisschen Pulver, denk mal ein bisschen viel Pulver, aber man hat eigentlich nicht so gemerkt. Ne? Man ist dann hinterher in den Raum gegangen, oh ja, ist in Ordnung, Archiv, oh, Gott sei Dank. Ja, ungefähr dann so 2 Wochen, 3 Wochen später hat jemand die Schränke aufgemacht und die Transparent hat sich aufgelöst.
Mhm.
Dieses Pulver war so aggressiv, ich weiß nicht, was das für ein Pulver war. Vielleicht war das auch fehlerhaft, keine Ahnung. Auf jeden Fall war Gott sei Dank alles archiviert, aber unsere ganzen Uraltzeichnungen, teilweise noch vor dem Krieg, ganz alte Firma, ganz alte Firma, nicht die Firma, wo ich jetzt arbeite, ganz, ganz großer Stahlhandel, Stahlhersteller in Duisburg, nicht Krupp, dann war das Archiv tot.
Mhm.
Also es hat sich alles aufgelöst. Es waren wirklich nur ein bisschen transparent, also es hat sich alles aufgelöst. Das war nicht mehr, Gott sei Dank war alles archiviert.
Mhm.
Also Archiv ist und Backup ist schon gut.
Ja, ja, klar. Und es auch so anzulegen, dass es auch die nächsten Jahre oder dass man auch die alten Daten mit in die Neuzeit nehmen kann. Und ich persönlich halte das ganze Archivmanagement, also das digitale Archivmanagement, ein großes Problem unserer Zeit. Wenn man sich das mal anschaut, früher hatten wir zwar andere Technologien, aber sie waren jetzt nicht unbedingt schlechter als das, was wir heute haben. Und je mehr Daten wir erstellen und für archivwürdig halten, je größer wird halt auch unser Problem. Das ist halt so. Also ja, das Thema ist sehr komplex und umfangreich.
Aber ich finde es ja auch schon lustig, wenn ich damals, sagen wir mal in den Anfang der 90ern, mit Windows 3.11 oder 3.1 damals, und dann gab es ja dann auch Word, ich weiß gar nicht, ab wann das gab, auch an Mitte der 90er, ne? Oder Anfang der 90er.
Word gab es ja schon für DOS, ne? Das gab es ja, schon lange von
Und wenn Microsoft. Man dann sagt, was, ich speichere da mal ein Buch ab, sagen wir mal 100 Seiten volle Text, speichere den ab, was damals an Daten waren. Wenn man das gleiche Buch heute aufmacht und das wieder abspeichert, das sind ja Urmengen mehr, was Word, aktuelles Word.
Ja, wenn du dann im typischen Word-Format speicherst, du hast natürlich auch noch die Möglichkeit, das jetzt im TXT-Format oder RTF-Format zu speichern, dann wird das natürlich die gleiche oder mehr fast die identische Größe haben wie damals. Aber wenn du jetzt dieses Doc-Format nimmst, dann ist es wesentlich mehr als ein Doc-Format von damals. Das ist korrekt, ja.
Chris, heute, ich weiß nicht, wie viel haben wir damals auf einer 5,5-Zoll-Diskette gespeichert? Und ich glaube, heute kriegst du noch nicht mal ein Dokument, hier dein Dokument, was du hier erzeugt hast, auf eine Diskette, oder?
Doch, das sollte funktionieren. Das ist ja jetzt nur ein Textdokument, was wir haben.
Aber wäre es aber fast voll, oder?
Ich weiß es nicht genau, was das wegnehmen würde, aber das sollte zumindest auf eine 1,44 MB-Diskette, sollte es eigentlich drauf passen. Ist ein gutes Experiment, müsste man mal ausprobieren.
Du hast ja noch alles.
Ich habe ja noch alles, ja, ja. Und kurioserweise, macOS, Tahoe, also die aktuellste Version, unterstützt noch USB-Diskettenlaufwerke, sowohl im Lesemodus als auch im Schreibmodus. Das nur mal so als Randinformation.
Ich habe noch so ein Laufwerk.
Hier ich auch.
Ja, aber du benutzt es ja. Ich habe es irgendwann auf dem Trödelmarkt mir gekauft für 1 Euro. Habe es zu Hause ausprobiert, hat funktioniert. Und seitdem liegt es auch wieder darum, weil ich habe noch so ein paar alte Disketten, die habe ich dann, glaube ich, doch, die habe ich dann gesichert. Aber so ein Ding zu haben, wenn man noch den Medien hat, ist schon ganz angenehm.
Ja.
Ich habe seit 20 Jahren das wieder nicht angeguckt. Oder 15 Jahren.
Ja, bei mir hat das halt einen beruflichen Hintergrund.
Du könntest eigentlich mal wegschmeißen.
Ja, wegschmeißen kann man immer noch.
Ja, ich muss mal ausmisten. Ich werde auch bald hier mal, wenn jemand Audio-Hardware braucht, so, da soll er sich mal hier beim Kaffee melden.
Achso, ich connecte dich dann sozusagen, okay.
Ja, ja, ich wollte gerne ein paar, ich habe ja alles Mögliche an, du weißt, was ich hier rumstehen habe, an Aufnahmegeräten, Mikrofone eher nicht abgeben, aber keine Ahnung, irgendwelche Mischpulte, relativ modern, die würde ich gerne mal irgendwann abgeben, aber es ist ein anderes Thema.
Genau.
Weil ich brauche mal ein bisschen Platz, ich will ja was Neues.
Platz für Neues oder man muss sich halt neue Räumlichkeiten suchen, aber das ist ja auch wieder so ein Ding. Ja, egal. Wir schweifen ab. Wir wollten eigentlich mal so ein bisschen durch die Themenliste gehen, aber wie gut, dass wir was vorbereitet haben, weil hätten wir nichts vorbereitet, hätten wir wahrscheinlich auch nicht diesen ungeplanten Einstieg in die Sendung gefunden.
Sollen wir mal zu iOS 26 Leak gehen?
Ja, da gab es ja... Ja, da
der
gibt
erste
es ja,
Punkt in der Liste.
Der ja. erste Punkt in der Liste, ja, ja. Da haben wir in der
Dann
letzten,
nehmen wir schon auf.
Da haben wir in der letzten Woche schon drüber berichtet. Apple geht ja gegen John Prosser vor und das ist ja ein Prozess, in Anführungsstrichen. Besser gesagt, der Prozess ist ja noch gar nicht im Gange, weil es noch gar keine Verhandlungen gab. Und ob es die geben wird, ist jetzt auch fraglich. Weil die erste Situation war ja so, dass Apple Klage eingereicht hat. Er hat sich halt nicht gemeldet, oder nicht Klage, er hat jetzt halt doch, wir haben Klage eingereicht, er hat sich dazu nicht gemeldet. Er hat halt sich da sehr still verhalten, dann hat Apple ja eine, wie heißt es so schön, ich habe es mir hier notiert, ein Versäumnisurteil angestrebt oder sie haben einen Antrag auf ein Versäumnisurteil gestellt. Auf offiziellen Kanälen wird auch darüber berichtet, dass dieses schon gegriffen hat oder dass dieses Versäumnisurteil schon existiert. Dann gibt es wiederum ein Interview gegenüber The Verge von John Prosser, dass er angeblich mit Apple in Kontakt stehen würde und dass es da Gespräche gibt, aber er könnte halt nicht über die Inhalte sprechen, weil das halt angeblich eine Vereinbarung sei, die mit Apple getroffen worden ist.
Also mal ganz kurz, dieser Herr Prosser hat also gesagt, was nächstes Jahr bei iOS kommt, oder was?
Nein, das ging ja um das iOS, was wir jetzt bekommen haben. Es ging ja um den Leak rund um das, Liquid Glass. Und das hat er mehr oder weniger ja mit einem Komplizen, das ist noch der nächste Punkt, den ich ganz vergessen habe anzusprechen, mit einem Komplizen herausbekommen, das Ganze. Du hast ja sicherlich auch die alten Folgen gehört, aber wahrscheinlich hast du schon wieder vergessen, nehme ich an. Ist ja eigentlich auch jetzt nicht so kriegsentscheidend, ob wir jetzt darüber noch im Detail Bescheid wissen oder nicht.
Nur mal zum Recap, Mason.
Genau, und der
nicht alle Wisse haben also keinen Bericht über eure alten Folgen geschrieben.
Oder gesehen. Oder gehört. Jedenfalls hat er auch einen Komplizen gehabt und den Komplizen haben sie ja mittlerweile auch befragt dazu und der Komplize hat gesagt, ja, er sei ja nur ein großer Apple-Fanboy und er habe von John Prosser auch kein Geld dafür bekommen, dass er ihm geholfen hätte oder dass er ihm geholfen hat, an diese Informationen zu kommen. Das kann man behaupten, das weiß man nicht, kann sein.
Aber wo ist denn dann der Unterschied zu Mark Gurman oder sowas dann? Weil der macht ja auch teilweise 2 Jahre vorher Voraussagen, die auch meistens stimmen, die dann kommen. Das sind ja auch irgendwelche Sachen, die er irgendwo gehört und irgendwo gesehen hat.
Naja, also bei dem Fall ist es ja auch so, dass Mark Gurman ja niemals in irgendeiner Weise, dass es bisher niemals dazu gekommen ist, dass die Quellen herausgekommen sind. Er ist gut informiert, er hat irgendwelche Informanten, sei es in der Lieferkette, sei es direkt bei Apple. Und es ist halt bisher niemals passiert, dass irgendwelche Quellen herausgekommen sind und dass irgendwelche Quellen offengelegt worden sind. Und bei dem Fall war es ja so, dass es ja dummerweise so gelaufen ist, dass auch der Apple-Mitarbeiter herausgekommen ist, der die Informationen geliefert hat und der Zwischenmann, der mehr oder weniger auch den Kontakt hergestellt hat zwischen Prosser und zwischen den Apple-Informanten letztendlich. Und dass die Art und Weise der Informationsbeschaffung, die war ja halt auch sehr fraglich. Das ist halt sehr, sehr komplex, das ganze Thema mit Prosser und die Art und Weise, wie gesagt, der Informationsbeschaffung. Und bei Gurman ist es halt so, der ist ein bisschen seriöser unterwegs, sagen wir erstmal so. Was heißt ein bisschen wesentlich seriöser unterwegs?
Ich wäre nicht seit Jahren dabei.
Und er arbeitet auch bei Bloomberg, kommt auch noch dazu. Und Prosser ist halt...
Rechtsanwälte von Bloomberg möchte ich ja nicht im Nacken haben.
Ja, obwohl ich denke mal, Apple hat eben genauso gute. Und Prosser ist auch jemand, der auf eine sehr extrem polarisierende Art und Weise auch gegen Apple schießt und so ein bisschen unseriös unterwegs ist, in Anführungsstrichen. Also unseriös ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, aber er ist in einer sehr polarisierenden Art und Weise unterwegs. Ne? Das kommt auch noch dazu. Er ist jetzt nicht unbedingt der Sunny Boy, der bei allen beliebt ist. Ne? Also das ist eine sehr schwierige Person, sagen wir es mal so.
Ja, Mark ist ja auch ein sehr, sehr netter, wenn man die Interviews und sowas sieht.
Oder was er so von sich gibt, im Großen und Ganzen, ja.
Gut.
Gut, also das nochmal so als kleines Update zu dem Prozess, oder nicht zu dem Prozess, sondern zu der Situation Apple gegen John Prosser. So, ja. Kommen wir zum nächsten.
Kein Flop.
Vielleicht ist es kein Flop. Das ist ja auch eine Themensituation, wo sich viele darüber streiten, wie es da aussieht. Die Mehrheit ist sich ja darüber im Klaren, also die Mehrheit der Analysten, der Investmentbanken, dass angeblich das iPhone Air ein Flop sein sollte oder ist. Nicht sollte, sondern ist. Absatzzahlen sollen angeblich sehr gering sein. Wir sehen auch auf Amazon, dass die Geräte drastisch reduziert sind. Man bekommt es mittlerweile unter 1.000 €. Hat man bei so einem frischen Gerät auch im Third-Party-Markt, also im Drittmarkt, relativ selten. Also jedenfalls so schnell relativ selten. Und die ganzen Analysten haben ja prognostiziert, dass die Produktionszahlen stark nach unten gefahren worden sind. Etc. pp. Das war ja so die globale Aussage von sehr vielen Analysten, von Gurman bis zu anderen Informierten. Also sie haben eigentlich alle in die gleiche Kerbe hineingeschlagen. Und jetzt gibt es aber...
die gleiche Quelle.
Ja, oder verschiedene Quellen. Ich meine, die Lieferkette ist ja groß, weil es gibt ja verschiedene Komponenten, die halt abgenommen werden. Und wenn verschiedene Quellen über reduzierte Abnahme... Mengen Gesprächen zum Beispiel, lässt es ja darauf hindeuten, dass das iPhone Air halt nicht so der Kassenschlager sein sollte.
Ja,
oder ist.
Aber wir sitzen ja auch mal in der Lieferkette. Also jetzt nicht in dieser Lieferkette, aber in anderen Lieferketten. Und das heißt auch so, wir liefern dann, sagen wir mal, 100.000 Einheiten. Danach aber 2 Monate mal nur 50 oder 100 Einheiten oder 1000 Einheiten. Und dann wieder, das heißt also, das ist auch sehr schwankend immer. So eine Lieferkette ist ja nicht so just in time, weil wenn du jetzt einmal produzierst, dann produzierst du ja eine Charge und die produzierst du dann und hast, sagen wir mal, einmal die Maschinen eingerichtet. Dann kommt ein anderer Kunde, wenn jetzt iPhone nicht hergestellt wird, sondern vielleicht Samsung, keine Ahnung oder was. Und dann ist da, werden die hergestellt und in der Zeit, sagen wir mal, in den 2 Monaten oder sowas, wird dann kein Apple-Produkt hergestellt.
Also, ja.
Und dann ist das natürlich auch Lieferkette, Lieferkette. Ja klar, aber die haben schon eben auf Lager gebaut. Also darum sehe ich das ein bisschen immer so, ja, die letzten 2 Monate haben wir weniger produziert, klar, aber eure Produktion läuft aber auf 100%. Ja, ja, für den anderen Kunden.
Ja, also wie gesagt, es gibt jetzt eine neue Situation und eine völlig konträre Aussage zu den anderen Analysten, nämlich die Investmentbank TD Cowen hat berichtet, dass die Produktion angeblich komplett nach Plan laufen soll und dass es da zwar kurzfristige Änderungen gegeben hat und man kurzfristig die Produktion heruntergefahren hat zugunsten der iPhone 17 und iPhone 17 Pro und Pro Max Geräte, speziell auch wegen dem iPhone 17, weil das iPhone 17, also das Standardmodell, ist wohl erstaunlich gut eingeschlagen, überraschend gut eingeschlagen.
Du hast es doch auch, oder?
Das heißt ja nicht, dass es gut ist, nur weil ich es habe. Aber es ist halt sehr gut angekommen, weil es halt ein wahnsinnig gutes Update bekommen hat und dem Pro-Gerät in vielen Bereichen gar nicht mehr so viel nachsteht. Aber okay, anyway. Und das war wohl überraschend gut von den Umsatzzahlen her und so weiter und so fort. Und deswegen hat man kurzfristig angeblich die iPhone Air-Produktion runtergefahren. Und wird sie dann aber wieder auf das Normalmaß erhöhen.
Ja, wie ich gerade gesagt habe, ne, wenn ein anderes Produkt eben sein muss. Das heißt ja nicht, dass es schlechter verkauft wird. Das heißt ja nur, dass das andere besser verkauft wird.
Ja, ja. Gut, und dann gab es aus dem Investmentbanker aus auch noch eine Äußerung zu dem S25 Edge. Das ist ja das Pendant von Samsung. Also das Gegenstück von Samsung, auch klein und dünn, das wurde ja eingestellt. Da werden jetzt nur noch die Produkte abverkauft, die am Markt sind. Das gab ja auch dazu gab es ja auch ein offizielles Statement von Samsung zu der Produkteinstellung. Aber angeblich, was ich für ein bisschen unglaubwürdig halte, entwickeln sie nach wie vor das Nachfolgegerät. Und das hat den Codenamen, den Entwicklungscodenamen More Slim. Und das soll weiterhin produziert werden. Also nicht produziert werden, sondern entwickelt werden. Die Entwicklungsphase ist dementsprechend noch nicht abgeschlossen worden. Das weiß ich nicht, ob da viel Wahres dran ist, aber mal schauen.
Achso, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, welches meine Frau hat, weil die möchte nämlich keinen Apple haben. Die hat das S25, aber ich habe nichts. Ah, gut.
Ja, und das ist halt sehr kurios, ob sie wirklich dann, wenn sie an das aktuelle Edge nicht glauben oder wenn sie das nicht verkauft, ob sie dann noch bereit sind, das Nachfolgemodell zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Aber vielleicht denken sie auch so, naja, wir versuchen die Fehler, die wir bei dem Produkt gemacht haben, in Anführungsstrichen, oder die Einschränkungen, die das Gerät hat, bei dem neuen Gerät dann halt nicht zu machen und aus unseren Fehlern zu lernen und das halt nochmal neu zu denken, das Produkt.
Aber meinst du nicht, dass viele Produkte einfach auch entwickelt werden, auch wenn sie hinterher nicht in der Serie gehen, damit man ausprobieren kann, wie die sind, wie die wirken, wie die ankommen?
Naja.
Und immer noch sagen, ja, nein. Aber es werden doch wesentlich mehr Sachen entwickelt, die nicht auf den Markt kommen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass S25
das kann sein, ja. Aber wenn ich
26
doch
dann.
Aber wenn ich doch dann die Produktion alles komplett einstelle von dem aktuellen Edge, ob ich dann noch Bock habe, dann den Nachfolger zu entwickeln.
Stellen die das nur ein, damit sie die Produktion umstellen können?
Nee, nach 4 Monaten stellen die keine Produktion um. Das glaube ich nicht. Das Gerät war ja noch nicht mal einen Produktzyklus am Markt, ne? Also ich kann mir halt nur vorstellen, dass sie einfach weiterentwickeln und die Fehler, die sie gemacht haben oder für die Fehler, die sie für sich ausgemacht haben an dem Gerät, dann halt bei dem Nachfolgeprodukt halt nicht mehr machen wollen und das neue Gerät attraktiver gestalten wollen. Ja, Schauen wir mal.
Gut, aber ich bin nicht im Markt für ein Galaxy-Handy.
Das heißt ja nichts. Trotzdem können wir darüber berichten.
Ja, nein, nein. Gönnen können, wenn jemand eben, meine Frau hat sich auch ein S25 geholt. Weil sie eben das als judäische Volksfront oder wie heißt das? Volksfront und Judäa. Die wollte eben, alle anderen haben Apple-Geräte. Mhm. Sie benutzt auch Apple-Geräte als Laptop und sowas, aber Handy? Nö.
Ja, mein Gott. Jeder so, wie er mag.
Ich werd mich hüten, irgendwas anderes zu sagen.
Ja.
Ich möchte mein Leben noch genießen.
Ja.
Gut. Nein, es gibt genug Leute, die nicht Apple unterstützen möchten oder nicht Apple-Geräte haben möchten. Dafür gibt's ja, wir fahren ja nicht alle Trabi.
Nee. Genau. Gut. Das nächste Thema, es geht auch mal wieder um, tja, Justizthemen sozusagen. Apple hatte schon im August Klage eingereicht gegen einen ehemaligen Apple-Mitarbeiter, der Geheimnisse verraten hat in Form von Unterlagen, Dokumenten etc. pp. Bezüglich der Apple Watch. Die hat er dementsprechend auch laut den Informationen, den damaligen Informationen, in größeren Mengen herausgetragen. Komischerweise hat es sich damals noch um wesentlich mehr Dokumente gehandelt, die jedenfalls dort angeführt worden sind. Da ging es angeblich um mehrere tausend Dokumente. Mittlerweile hat Apple das etwas korrigiert. Es geht nur noch um 63 hochgeheime Dokumente rund um die Apple Watch. Und jetzt wurde das Verfahren wieder so ein bisschen mehr, hat das ein bisschen mehr Traktion bekommen. Und es wird jetzt wieder nicht neu aufgenommen, sondern es gibt jetzt mehr Informationen aus dem Gerichtssaal heraus, hätte ich bald gesagt, oder aus dem Justizbereich heraus. Und da sind auch so ein paar Informationen rausgefallen, dass der Ex-Mitarbeiter zwei Vorträge gehalten hat vor Oppo-Mitarbeitern und vor einer Anzahl von dreistelligen Zahl von Oppo-Mitarbeitern, also eine relativ große Veranstaltung ist das gewesen.
Also mindestens 101 oder 100?
Ja, und maximal 999.
Also die passen dann gerade in den neuen Raum von Trump rein, ne? Ballsaal.
Wo er noch keine Baugenehmigung für hat. Aber er hat es mal abgerissen.
Anderes Thema.
Aber lass anderes Thema.
Der Saal soll ja 999.
Kann sein, ja. Bin ich nicht im Thema. Ich beobachte das Ganze jetzt nicht mehr so stark, weil der Mann geht mir tierisch auf die Ketten.
Ich mag zwar Orange, aber nicht als Hautfarbe.
Ja, ich dachte, du hast jetzt den Satz rausgehauen, du magst Trump, aber das hätte mich jetzt stark irritiert, das Ganze.
Wer da gerne informiert werden möchte, soll mal den YouTube-Kanal von Sascha Pallenberg.
Genau, auf jeden Fall.
Schöne Grüße, Sascha.
Genau, der sollte sich das mal anschauen. Gut, anderes
Sascha
Thema.
Sascha Fallenberg. MacBook, nein.
Nein, und dementsprechend hat er da wohl große Vorträge gehalten über das ganze Thema Apple Watch oder das, was er an Informationen mit herausgenommen hat aus dem Konzern. Ja. Also da scheint es auch weiterzugehen und es bleibt spannend.
Ja, ist natürlich so, dass wenn man eine Firma verlässt, man kann ja sein Gehirn nicht abschalten. Man nimmt ja automatisch...
Ja, aber man nimmt nicht 63 geheime Dokumente mit.
Nein.
Siehste, man hat zwar Informationen im Kopf und Informationen, die man im Kopf hat, aber man nimmt nicht Dokumente mit und reicht die dementsprechend an die Konkurrenz weiter. Das macht man nicht. Oder man sollte es nicht tun.
Gab es früher nicht mal sowas, dass man nicht bei der direkten Konkurrenz anfangen darf und sowas? Ich glaube, es ist gar nicht rechtens, aber...
Naja, es gibt ja Vereinbarungen dementsprechend, dass man nur so und so viele Monate dann nicht bei der Konkurrenz anfangen. Also es gibt ja verschiedene Vertragsregularien, die man ja dementsprechend bei den Eintritt in die Firma verhandeln kann. Und da gibt es ja verschiedene Klauseln. Es ist ja genauso, ich habe letztens mit einem Werbepartner verhandelt und da gibt es eine Klausel, dass wir 6 Monate, wenn wir uns einig werden sollten, 6 Monate danach nicht Werbung für die Konkurrenz machen können. Also wir müssen 6 Monate warten und erst dann dürften wir Werbung für die Konkurrenz machen. Ne? Solche Klauseln gibt es zum Beispiel auch im Werbemarkt. Ne?
Mhm.
Ob man das macht oder nicht, ist eine andere Sache. Das muss man dann halt für sich selbst entscheiden.
6 Monate ist schon viel.
Ja.
Ich kann natürlich verstehen, wenn man nicht heute für A Werbung macht, dass man nicht morgen für B Werbung macht.
Also jetzt mal rein hypothetisch, du machst jetzt Werbung für einen Reifenhersteller und in der nächsten Folge machst du für den anderen Reifenhersteller Werbung. Das wirkt schon ein bisschen kurios, das Ganze. Wiederum, im Fernsehen ist es ja nichts anderes. In dem einen Werbeblock machst du Werbung für Michelin und im anderen Werbeblock machst du Werbung für Pirelli. Ist ja, die machen sich, rufen
und
sich.
Und in dem anderen machst du der Dunlop-Werbung.
Zum Beispiel,
ja. Dann haben wir jetzt mal alle drei großen.
Ja, genau.
Wir werden und von keinen bezahlt.
Leider nicht. Dazu müssten wir ein YouTuber sein, dann könnten wir von Michelin supported werden.
Ja, ich suche gerade für meinen. Wenn jemand gute Winterreifen, Ganzjahresreifen für ein Smart-Hashtag One weiß, ich suche gerade welche. Also nein, ich will die selbst bezahlen, ne? Also, hallo, selbst bezahlen. Ich suche nur welche, weil ich möchte mein neues Auto bestücken.
Ja, es wird Winter.
Ja, ich brauche Ganzjahresreifen.
Ja, ja,
weil
klar.
Ich wohne in einer Gegend, die nicht so schneebehaftet ist.
Da hast du Glück. Aber im Moment ist es ja sowieso so, dass wir Gott sei Dank in Deutschland jetzt in den meisten Regionen von Deutschland keinen großartigen Wintereinbruch haben.
Ne? Nee, und wenn jetzt wirklich 30 Zentimeter Schnee ist, dann fahre ich sowieso nicht zur Arbeit.
Genau. So ist es.
Von dem Ruhrgebiet. Hallo? Also in erweiterter Ruhrgebiet. Also das heißt also, hier guckt man einmal, es schneit. Mhm. Pass auf, in 5 Minuten ist alles weggefahren. Und dann ist es so.
Ja, ja.
So aber ich möchte trotzdem Ganzjahresreifen drauf haben.
Ja.
Du hast mit Reifen angefangen, nicht ich? Also.
Ja.
Mhm, gut.
Gut. Ja, also, wir werden sehen, was bei Oppo passiert. Und genauso werden wir sehen, was bei dem MacBook Pro demnächst noch alles passieren wird oder was sich auf Langzeit herausstellen wird, wie gut oder wie schlecht das Gerät ist. Also das MacBook Pro M5. Es gab jetzt einen aktuellen Teardown von iFixit. Die haben das Ding zerlegt. Keine großartigen Überraschungen. Aber man konnte halt in verschiedenen Kleinigkeiten feststellen, dass sich Apple schrittweise dahin bewegt, das Gerät reparaturfreundlicher zu gestalten.
Also man macht das nicht mehr komplett kaputt, wenn man es aufmacht.
Naja gut, hat man ja auch früher nicht gemacht. Wenn man es aufgemacht hat, war es ja auch nicht kaputt. Aber man hatte halt
das nicht mehr zusammengekriegt.
Wenig Chancen, das Gerät vernünftig zu reparieren, wenn man jetzt nicht der Riesencrack war in Self-Repair-Dingen.
Obwohl mein 2015er MacBook Pro, das 13-Zöller, da habe ich sogar Akkus getauscht. Das ging damals noch.
Ja, ich meine, es gab Zeiten, da konnte man das Ding aufschrauben, wo wir noch mit Intel-Systemen unterwegs gewesen sind.
Die weißen, wo man es noch seitlich rausziehen musste.
Da konnte man noch die
unten rausnehmen
und SSDs oder die Festplatten einfach rausschrauben. Da waren noch 2,5 Zoll drehende Festplatten verbaut, also konventionelle Festplatten. Und man konnte die halt.
3,5 Zoll.
Nee, 3,5 Zoll nicht. Das wäre ein bisschen zu groß gewesen.
2,5 Zoll,
ja, ja. 2,5 Zoll. 3,5 Zoll wäre also zu groß gewesen.
Man hat den Akku rausgenommen, dann hat man dieses Blech weggeschraubt mit 2 Schrauben.
Ja.
Dann konnte man ziehen und dann hat man die Festplatte in der Hand gehabt.
Dann konnte man 2,5 Zoll SSDs einfach reinbauen, in Anführungsstrichen. Oder man
schon lange her.
Konnte auch das optische Laufwerk rausbauen und dafür eine SSD reinbauen und man hatte dann 2 Datenträger verbaut. Also, das waren noch Zeiten.
Und dann hat man 200 Gigabyte gehabt.
Je nachdem, ne?
Ja, zweimal 100 oder 125. Dann war man der King. Und heute, was hast du in deinem Laptop drin? Mindestens 500.
Ich habe 512 Gigabyte, ja. Mehr leider nicht. Reicht mir aber auch im Moment.
Ja gut, ich bin, das mein einziges Gerät ist. Hab ja, ja, ja. Das, da habe ich 1 Terabyte drin.
Ja.
Aber weil ich nehme das Laptop mit, ich nehme das dahin und habe genug Speicher. Ich mache ja nur Audio, ich mache ja kein Video, deswegen brauche ich nicht unbedingt so viel Arbeitsspeicher.
Genau. Gut, anyway, zurück zum MacBook Pro mit M5. Das hat jetzt 4 von 10 Reparaturpunkte bekommen bei iFixit. Das ist jetzt zwar jetzt nicht der Hit in Tüten, aber es ist schon mal ein wenig besser geworden als das Vorgängermodell. Also der M4, der lag bei 3 von 10 Punkten. Also sie haben sich langsam verbessert.
Wir müssen immer nur gucken, was die die kleinen Kopfhörer, wie viele Punkte die haben. Dann ist man über jeden Punkt froh.
Null, glaube ich.
Null hatten die.
Und genauso ist es jetzt bei dem iPad Pro M5. Das ist letztendlich vom Hardware-Design fast identisch zum Vorgängermodell, also zu dem M4-Modell. Aber es hat...
Evolution, wie wir gerade schon gesagt haben.
Es erhält immerhin 5 von 10 Punkten. Und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass sie das Design verändert haben, sondern dass Apple mehr Support bietet, mehr Unterstützung bietet für das Gerät aus dem Self-Repair-Programm heraus. Und dem Kunden halt mehr an die Hand nimmt. Und deswegen bekommt es halt etwas bessere, eine bessere Punktzahl. Damit schneidet das Gerät.
Aber besser ab wie alle anderen iPads, oder?
Das wollte ich gerade sagen, genau.
Ah. weil hast du schon mal so ein iPad auseinandergebaut? Mach es nicht. Lass es sein.
Nein, habe ich nicht. Nein.
Ich schon. Ich habe sogar schon mal ein Display gewechselt. Oh Gott, danach bin ich hingegangen, habe ein neues gekauft.
Ich habe mal das Display wechseln lassen, ja. Von einem iPad Air der ersten Generation. Das ist das einzige Display, was mir mal kaputt gegangen ist. Und das habe ich mal tauschen lassen, ja.
Es war ja, ich habe jetzt gar kein iPad mehr. Also,
ja.
Für mich, du benutzt ja iPads zum Lesen. Stück. Ja, du hast ja sogar zwei. Mhm. Ich hatte ja das, keine Ahnung, irgendein iPad.
Mhm.
Und da hatte ich eine SIM-Karte drin. Mhm. Super. Bin ich immer unterwegs gewesen. Mhm. Gerade wenn du irgendwo unterwegs warst, weil ich fahre ja Elektroauto, dann konnte ich einfach das iPad rausnehmen und habe während des Ladens, habe ich dann irgendwie einen Film geguckt oder eine Serie geguckt.
Mhm.
Das neue Auto kann ich es direkt machen. Das heißt also, Laden schalte ich an, aber dann, ich brauche es nicht mehr. Also habe ich es einfach hier in der Familie weitergegeben, weil ich habe mein MacBook, ich bin doch eher dann, ich möchte eine vernünftige Tastatur, gut, ich hatte da auch eine Tastatur, aber mein MacBook kann eben mehr. Und ich brauche nicht so, ich habe mein iPhone und mein MacBook, da bin ich durch. iPad selbst, klar, Schüler und sowas und Leute, die eben keinen Laptop haben, da kann ich verstehen, dass die dann einfach nur ein iPad nehmen. Also meine Mutter hat auch ein iPad.
Ja, ja, klar.
Und da kann sie vor allem dann diese kleinen Spiele drauf spielen, ne? Solitär, nicht Solitär, irgendwie Minesweep und was nicht noch alles. Nicht Minesweep, ist ja Microsoft, wie heißen die Dinger noch? Sudoku und sowas.
Ja, ja.
Und dafür brauchst du kein dickes Laptop, sondern kannst du lieber rumtouchen. Da kann ich es verstehen, aber braucht man wirklich alle drei?
Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das braucht oder nicht, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe für mich festgestellt, dass zum aktuellen Zeitpunkt auch mit iOS oder iPadOS 26 für mich ein iPad als Produktiv-Replacement, also als Replacement für das MacBook, immer noch nicht angekommen ist und dass ich da immer noch nicht mit klarkomme. Es ist schön, ein iPad zu haben. Aber ich könnte damit nicht das MacBook Pro ersetzen, jedenfalls nicht mit meinen Aufgaben. Würde ich jetzt den ganzen Tag nur E-Mails bearbeiten, Textverarbeitung machen und im Internet surfen oder vielleicht rudimentäres Audio oder Audiodateien schneiden?
Nein, kannst du nicht, vergiss es.
Und dann also, mit Ferret, hast du schon mal mit Ferret gearbeitet?
Ja, gut, da ich ja Audioschnitt als Beruf mache, als Nebenberuf mache, als Podcast eben. Ich arbeite nicht mit einer Spur. Ich arbeite dann mit 3, 6, 8 Spuren und da brauchst du einen vernünftigen Bildschirm.
Und Ferret kann auch 2 Spuren verarbeiten oder nicht?
Ja, wenn es 2 hast, aber ich brauche mindestens 4.
Okay. Ja.
Und dann habe ich das Intro drauf, das Outro drauf, dann habe ich eine Aufstimme drauf, dann habe ich die Gesprächspartner drauf, dann habe ich noch einen Einspieler drin, dann habe ich noch Musik dabei, Intro, Outro, Musik dabei.
Ich sagte ja auch rudimentäres Schneiden, nicht...
Also so wie du jetzt hier bei diesem Podcast machst, also vorne die Pause, hinten die Pause, hinten die Stille und unser Einzählen weg und damit ist die Sache erledigt.
Im Normalfall ja. Es gibt aber auch mal Folgen, wo wir etwas mehr schneiden, gibt es auch, aber das kommt selten vor. Im Normalfall
Ein Hund bellt,
im Normalfall machen wir hier einen One-Take draus und... ich sag mal so, solange die Hörer nicht weniger werden und unsere Hörerzahlen oder Downloadzahlen stabil sind, fahre ich auch mit dieser Art von Schnitttechnik ganz gut, muss ich sagen.
Ich mag Non-Cut-Produktion.
Ja, viele sagen, das ist...
Vor allem, wenn ich sie nicht selbst schneiden muss.
Viele sagen, das ist Faulheit. Ich sage, das ist Authentizität. Ne? So
das
kann
ist
man,
Können der Moderation.
Wir sind naja, ich möchte jetzt hier nicht von Können reden. Aber ich sag mal
schöne
so...
Grüße an die, unseren netten Hörer, der aus Österreich ist.
Ja, Radiomoderator, ja. Aus Österreich. Aber es hat mir immer, es hat uns immerhin so viel verholfen, dass wir die Download-Zahlen aus Österreich etwas erhöhen konnten. Also von daher war schlechte Werbung auch gute Werbung in dem Sinne. Und es hören uns doch ein oder zwei Hörer mehr aus Österreich zu. Also von daher, schlechte Publicity ist auch Publicity.
Ich weiß nicht, also ich habe bei einem Podcast in Südamerika, also ganz, ganz weit im Süden, habe ich immer so 30, 40 bis 100 Downloads. Entweder steht da irgendein Repeat-Server, aber ich kann mir nicht vorstellen.
Oder irgendeiner verwendet ein VPN und ist darauf eingeloggt, kann ja auch sein.
Ja, aber einer, das sind aber so, aber 50 bis 100 Downloads, immer so komischerweise, das ist, finde ich schon immer lustig. Vor allem alles andere kommt so deutschsprachigen Bereich, Europa und sowas. Ja. Aber dann, wir sprechen ja auch in meinem Podcast ja auch nur über deutschsprachiges Hörbuch, Hörspiel, ne? Und dann hast du welche aus Südamerika dabei, finde ich immer ganz
gut. Es können ja Leute sein, die ausgewandert sind, ne?
Ja.
Ne, zum Beispiel.
Die drei Fragezeichen gibt's überall auf der Welt.
Genau. Und
die spielen ja in Amerika.
Auf einem Schrottplatz, oder bin ich da falsch informiert?
Wertstoffhandel. Just Jonas.
Es heißt ja auch Kunststoff und nicht Plastik, genau.
Komm, jetzt kriegen wir wieder Beschwerden.
Nein, aber es heißt wirklich Kunststoff, es heißt nicht Plastik.
Nein, Plaste und Elaste, genau.
Ja, auf vier Rädern, genau. Das war aber Leukoplast, glaube ich.
Der Trabi, oder?
Irgendwelche Faserverbundstoffe mit Stoffanteilen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Gut, aber warum gibt es den Ausdruck Plastik, wenn sich jeder darüber beschwert?
Naja, warum gibt es den Ausdruck Schraubenzieher, wenn es eigentlich Schraubendreher heißt, ne? Das ist
Zollstock.
Das gleiche. Messstab.
Dieder Maßstab.
Weil mein Vater gesagt hat, gib mir mal den Meter.
Okay. Das Kilo.
Ja, anyway. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Liquid Glass in macOS 26.1.
Das MacBook 4 hatten wir, MacBook M5 hatten wir.
M5 hatten wir gerade hinter uns.
Das hatten wir hinter uns gelassen, ja. Und jetzt geht's um eine Funktion, die ganz, ganz, ganz viele Leute eigentlich auch verwendet haben oder auch ein Third-Party-Programm, was viele verwendet haben oder ein kleines Utility, was letztendlich nur das umsetzt, was man auch mit Terminal-Befehlen erledigen kann, aber nicht jeder ist des Terminals mächtig. Und deswegen gab es ein kleines GUI, also einen kleinen grafischen Aufsatz dafür, dass man quasi Liquid Glass komplett eliminieren kann. Konnte.
Das hast du schon mal erwähnt im Podcast.
Genau, und da habe ich auch erwähnt, wie lange noch. Die Frage ist, wie lange erlaubt uns das Apple noch, um das durchzuziehen? Und der Entwickler hat jetzt die Reißleine gezogen und hat gesagt, nee, das wird nicht mehr lange laufen, weil Apple dafür voraussetzt, dass man die Systemintegritätsschutzprüfung deaktiviert. Authentizität kann er aussprechen, aber den Scheiß kriegt er nicht auf die Kette. Super. Jedenfalls, dass man diese SIP-Funktion deaktiviert. Und das würde man natürlich nicht tun, auch gerade nicht im Business-Umfeld, weil da öffnet man Tür und Tor für andere böswillige Software, in Anführungsstrichen.
Oh ja.
Und das sollte man nicht tun.
Versucht mal, einen Bambu-Lab-Drucker in eine Firma einzubinden.
Zum Beispiel. Also man sollte das nicht deaktivieren. Und somit wird dieses Liquid Glass oder dieses Solid Glass Utility auch nicht mehr funktionieren, weil das Apple dementsprechend abgestellt hat oder diese technische Grundlage dementsprechend deaktiviert hat. Schade eigentlich. Weil es gibt ganz viele Leute, die mit diesem Liquid Glass Design gerade unter Tahoe nicht klarkommen. Und es gibt auch Leute, die sind so ein bisschen seheingeschränkt und die brauchen halt mehr Klarheit und mehr Kontraste. Ja. Und dann muss man halt andere Wege einschlagen. Und die, na gut, es gibt Bedienungshilfen, damit kann man das ein bisschen wieder anpassen und wieder ein bisschen mehr einschalten. Aber vielen würde es auch schon ausreichen, wenn einfach Liquid Glass komplett deaktiviert ist. Und die müssen jetzt nicht unbedingt diesen Step zu diesen ganzen Bedienungshilfen haben. Aber wie gesagt, Liquid Glass kann man jetzt so unter Terror nicht mehr einfach deaktivieren.
Früher gab es ja am iPhone so eine Funktion, wirklich kontrastreich darstellen. Aber
die gibt es, glaube ich, immer noch. Unter Bedienungshilfen gibt es das immer noch. Ja, ja. Man kann da oder auch Farbverlauf umdrehen oder Farben invertiert anzeigen. Das gibt es ja alles noch, was ja auch durchaus sehr, sehr sinnvoll ist, dass es das gibt. Ich glaube, Android ist in dem Bereich nicht so weit wie Apple. Das ist jeweils mein Eindruck, den ich so habe. Also Apple tut auch schon sehr, sehr viel in Form von Bedienungshilfen, muss man sagen. Gut. Schade eigentlich.
Mhm. Ja, schon, kommen wir schon wieder zum iPad.
iPad, ja. Mein Lieblings-iPad, das iPad Mini. Ich liebe dieses Gerät abgöttisch.
Ich habe hier noch ein iPad Mini 1 hier liegen.
Das hatte ich auch mal. Ja.
Ich traue mich gar nicht, das wieder anzumachen. Oder ist das schon 2? Oh, muss man, glaube ich, irgendwann mal wieder anschließen.
Mhm. Ich habe ja das aktuelle Gerät im Einsatz und ich habe es wirklich wieder in Lieben gelernt. Oder eine alte Liebe wurde neu entfacht quasi. Und ich habe das jetzt wirklich sehr oft oder fast immer zu Hause als Konsumgerät im Einsatz. Mhm. Mehr als dieses schwere 13 Zoll Pro-Gerät. Das ist einfach
was für ein Luxusproblem.
Unhandlich. Ja, und viele fragen sich ja auch, wann kommt da ein Update raus, weil bei den iPad Minis ist ja Apple nicht immer so ganz so up-to-date wie bei den Pro und bei den normalen Geräten und angeblich soll nächstes Jahr ein neues Gerät rauskommen. Erscheinungstermin, wie gesagt, 2026, das kann im Frühjahr, im Sommer, im Winter sein, wann auch immer.
12 Monate dafür Zeit.
Ja, richtig. Und sie arbeiten angeblich daran, dass das Gerät ähnlich wasserfest werden soll wie das iPhone. Also die gleiche Schutzklasse bekommen soll. Und sie wollen quasi alle Löcher in dem Gerät so gut wie es geht eliminieren. Und die Lautsprechertechnologie wollen sie durch vibrationsbasierte Lautsprecher, also ersetzen, die aktuelle Lautsprecher.
Dann haben wir auf jeden Fall einen lauteren Lautsprecher wie normalerweise.
Und ich hoffe, er wird akustisch dann auch so gut klingen. Keine Ahnung, ob das...
Doch. Also vibrationsbasierte Lautsprecher sind ja eigentlich alle Lautsprecher. Alle Lautsprecher sind Vibrationen. Weil im Endeffekt ist ein Lautsprecher ja so, dass du irgendwas in Bewegung bringen musst. Man sagt heute eine Membrane oder sowas. Mhm. Ein normaler Lautsprecher, so ein Kegel. Und der wird ja über so eine Spule hinten, so eine Magnetspule, in Bewegung gebracht.
An Schwingung gebracht, ne?
An Schwingung gebracht. Mhm. Um die Luft, die davor ist, in Bewegung zu bringen. Diese Luft ist ein Übertragungsmittel, der dann zu deinem Ohr geht und dann hast du genau das Trommelfell und dann hast du nichts anderes wieder. Dann wird diese Vibration wieder in elektrischen Signalen, sage ich jetzt mal, die dein Gehirn verarbeiten kann. Das heißt also, jeder Lautsprecher muss Vibrationen erzeugen, um Luft in Bewegung zu bringen. Und dass die Luft übertragen ist. Und so, was jetzt vibrationsbasierend ist, ist meistens auch dieser Effekt, den man auch im U-Boot hat. Mhm. Wenn man zum Beispiel jeder hat das Boot oder sowas gesehen oder irgendwie was. Man ist in irgendeine Röhre mitten im Wasser und klopft dagegen. Dann wird das ganze U-Boot ist dann der Resonanzkörper, dieser feste, der geht dann in Vibration. Und deswegen kann man ein U-Boot dann relativ leicht orten.
Ping.
Ja. Oder kennst du vielleicht diese, als zweiter Beispiel, was auch sehr, sehr oft dann ist so eine Stimmgabel. Oder so ein kleines Geburtstagsglockenspiel oder sowas. So eine Stimmgabel, du schlägst die an, hörst du die kaum. Pack die auf den Tisch und es wird ein schöner, lauter Ton werden.
Ja,
weil dann der große Resonanzkörper des Tisches, diese Tischplatte, wird dann in Bewegung, leichte Bewegung, Denn natürlich hat dieser Tisch eine große Oberfläche, kann sehr, sehr viel Luft in Bewegung setzen. Und deswegen hast du dann einen wesentlich lauteren Ton. Und das kann ich mir natürlich vorstellen, dass beim iPad ist das nicht zu groß, ist nicht zu klein, dass die vielleicht hinten diese Aluminiumfläche, also Glas sollte man nicht nehmen, aber
Rückseite.
Glas in Schwingung bringen, hätte ich so meine Probleme. Kennst du so die Sänger, die den Glas dann zerspringen lassen und sowas?
Ja.
Ja, also es funktioniert mit Glas, aber ich lasse mal die Finger von. Aber sagen wir mal, die Rückseite, die Aluminiumfläche, die wir dann haben, wenn wir die in Schwingung versetzen, haben wir ja so eine schöne große Oberfläche, dass wir da einen vernünftigen Ton haben. Und wenn wir dann das Ding vielleicht sogar noch am Tisch legen, wow, und dann von zwei Stück, dann können wir Party feiern.
Aber man muss es doch so gestalten, dass wenn man das iPad hat, man ja klassischerweise zu, ich sag mal, gerade das iPad Mini zu 99% in der Hand.
Ja, aber man hält's ja fest und hinten die vibriert. Wenn hinten die Fläche vibriert, es kann natürlich auch sein, dass wenn ich es jetzt sehe, dass die Fläche nicht gleichmäßig dick ist.
Naja,
Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Element habe, was dünner ist, ne, das dann als Membrane fundiert, und dann habe ich da meinen Antrieb dran. Egal, was die für einen Antrieb machen.
Man könnte ja auch
im
Inneren einen zweiten Layer einbauen, der jetzt nicht in Kontakt mit der Außenschicht steht, der als Vibrationselement fungiert.
Würde ich dann schon nicht machen. Also eigentlich ist, dann müsste die Schwingung ja trotzdem irgendwie übertragen werden. Also die werden schon irgendeine Verbindung zum Außenbereich herstellen. Schon alleine dadurch, dass du den Lautsprecher anschraubst. Also das heißt also, dieser Antrieb, dieser Lautsprecherantrieb muss nicht groß sein. Der kann 2x2 mm oder 3x3 mm groß sein. Es kommt immer darauf an, was die für einen Antrieb machen. Wenn die einen Piezo-Antrieb machen, der ist klein. Wenn die eben magnetischen Antrieb machen, müsste es etwas größer sein, aber es funktioniert. Es kann ja wie so ein Amboss sein, der dagegen schlägt. Und da genauso, es gibt ja auch diese kleinen Lautsprecher, die du dann irgendwo in eine Schüssel stellst auf den Tisch stellst und die dann auf einmal einen wesentlich besseren Klang macht. Und das ist dieses Prinzip. Du musst irgendwas in hardwaremäßig verbunden haben, damit der Schall, beziehungsweise die Schwingungen übertragen werden können, damit dann Schall entsteht. Aber ist ja so, wir brauchen ja hier keine Gehäuselöcher, weil, obwohl die haben doch auch Mikrofone.
Die haben auch Mikrofone, ja.
Ja, und das mit Mikrofonen, also Lautsprecher kann ich mir gut vorstellen, kann eine gute Qualität sein, aber Mikrofone?
Ja gut, aber für die Mikrofone brauchst du ja klassischerweise jetzt nicht so viele Löcher wie für die Lautsprechertechnik.
Aber du brauchst mindestens eins.
Ja, gut, das ist richtig, ja. Aber man kann halt schon das Ganze eliminieren, also mehr eliminieren, als wenn du jetzt einen normalen Lautsprecher einbaust oder stärker reduzieren das Ganze.
Ja gut, es gibt ja auch die Funktion am iPhone auspusten.
Beim iPhone nicht, aber bei der Apple Watch.
Bei der Apple Watch, genau, Entschuldigung. Genau. Die habe ich ja auch noch.
Da gibt es das, ja, klar.
Ja, da gibt es ja diese Funktion und dann pustet er dann eben raus und funktioniert ja auch. Und du kannst damit bis 100 Meter tauchen.
Ja, kann sein. Ich weiß, die Meterzahl weiß ich jetzt nicht, aber kann sein. 100 Meter, glaube ich schon, ja.
Ja, wer 100 Meter kannst du ja reinschmeißen, dann ist er weg.
Ja.
Aber wie lange tauchen Leute? 50, 40?
Ich weiß es nicht. Bin ich nicht im Thema, wie tief der Otto-Normaltaucher taucht. Ne?
Also bitte hier eine E-Mail mal hinschicken, wie tief man ohne Glocke tauchen kann.
Ja.
Ohne U-Boot. Aber dadurch wird es, denke ich mal, auch anders verarbeitet. Ne? Also du hast ja noch geschrieben, die möchten dann ein OLED-Display reinhaben.
Ein OLED soll verbaut werden, was ich auch sehr gut finde. Dann wird das Gerät nochmal stark aufgewertet und es soll dann dadurch angeblich 100 Dollar teurer werden. Das wird man dann halt sehen, ob das dann wirklich so ist.
Wie teuer ist jetzt ein aktuelles?
Weiß ich nicht. Irgendwas um 5,99, glaube ich, 6,99, irgendwo in dieser Preisrange. Ich kann es ja auswendig nicht sagen. schon so lange her, dass ich mich darum gekümmert habe. Was ich mir ja persönlich wünschen würde, dass es von Apple für das iPad Mini ein offizielles Keyboard geben würde.
Aber dann brauchst du kleine Händchen.
Ja, aber das wäre für mich so das ideale Gerät für unterwegs. So eine E-Mail-Maschine, sage ich jetzt mal.
Ja, ich überlege gerade, so Grundschule kriegen dann alle ein iPad Mini, damit die mit den kleinen Händen an der Tastatur spielen können.
Ja, aber okay.
Kennst du noch das Game Boy? Da gab es so eine Linse, die konnte man davor machen, damit es größer war.
Ja, gab es.
Display.
Gab es auch für den Game Gear, so eine Lupe, ja. Mhm.
Oh Gott. Oh, böse Gedanken, Bob, ist man alt.
Ja, Gott sei Dank ist man alt. Das zeigt ja nur, dass wir auch alt geworden sind.
Hm? Wir haben die Erfahrung.
Ja.
Gut. Oh Gott.
Dann sind wir doch mit dem Hauptthemenlauf durch, wie ich immer so schön sage. Und wir könnten...
Jetzt darf ich in Orange Anteil...
Ach, du willst anfangen mit dem Gadget, dann fang mal an.
Ja,
mit
weil ich habe, das ist mein Thema, was ich reingeschrieben habe.
Ja, genau.
Ne? Jetzt, also es gibt mal. Jetzt, ich, wie man schon gehört hat, ich mag die Farbe Orange.
Ja.
Und bis jetzt hatte ich immer Wireless Go Mikrofone, also Funkmikrofone, Funksysteme, die in Schwarz oder in Weiß gab. Mhm. Und jetzt gibt's alle Farben. Juhu. Also jetzt gibt's jetzt gibt's Schwarz, Weiß, Blau, Rot und Orange.
Mhm.
Also von den ganzen Funksystemen gibt es in allen möglichen Farben.
Mhm.
Und das ist erstmal schon total schön. Also danke Firma Rode, dass ihr Mut habt zur Farbe.
Mhm.
Und was habe ich gemacht? Was hat Klein Thorsten gemacht? Er hat sich ja, wie das Ding damals rausgekommen ist, dieses Mikro, also dieses Wireless Mikro, diesen ganz kleinen, in Schwarz gekauft. Ganz klassisch. Damals 160 Euro oder sowas.
Mhm.
Und der hat natürlich den Nachteil, also der Vorteil, du hast ein ganz kleines Mikrofon, also zwei Mikrofone, einen kleinen USB-C-Dongle, den du unten reinschiebst im Laptop oder im iPhone.
Mhm.
Ja, kannst aber auch einen Laptop reinschließen. Hat funktioniert auch sehr gut.
iPad geht auch, wo wir gerade bei den iPads schon. Okay.
Ja, ja. Mhm. Also da sowieso, aber auch beim jedes USB-C.
Okay.
Also die Dinger gibt's in Lightning und die gibt's in USB-C.
Mhm.
Ich habe den natürlich in USB-C, weil ich habe kein Lightning-Gerät mehr.
Mhm.
Stimmt nicht ganz. Mein Trackpad ist noch Lightning.
Da wirst du aber wahrscheinlich kein Receiver anschließen können.
Nee, da hat noch einen Lightning-Anschluss, weil da waren mir die 180 Euro oder 60 Euro zu teuer, das nur in USB-C zu kaufen. Aber sonst, auf jeden Fall, da kann ich das vernünftig anschließen. Man kann es überall anschließen und dann nimmst du aber auf diesen Geräten auf diesen Laptop, auf diesen, es gibt natürlich noch die Wireless Go 2 und 3, die Generation, die sind etwas größer, die sind so 2,5 x 2,5 Zentimeter. Die nehmen auch auf diesen Mikrofon, auf diesen Ansteckern direkt 8 Stunden auf.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, die kosten ja auch 300 Euro.
Mhm.
Und diese kleinen, die sind, das Case ist so groß wie meine AirPods.
Mhm.
Ja? Und aber was ich mich total jetzt gefreut habe, ist, die gibt es auch in Orange.
Das hast du jetzt zum dritten Mal gesagt, ja.
Die gibt's in Orange. Also ich sag, natürlich habe ich das Case jetzt in Orange gekauft.
Mhm.
Ich hab's am 6. gekauft. Ne?
Mhm.
Am 6.11. Nur 6.10.
10. Weil den 6.11. haben wir noch nicht.
6.10. gekauft.
Aber du warst deiner Zeit schon immer voraus.
6.10. gekauft. Ja. Und jetzt hat Rode das gleiche System nochmal mit einem Kamerasystem. Also das heißt also, du hast einen Kameraschuh dabei, du kannst das mit einem Kling, also normalerweise war das ja nur so, dass du USB-C anschließen konntest, den Dongle. Und wenn du dann, sagen wir mal, an einer vernünftigen Kamera anschließen wolltest, konntest du ja nicht, weil konntest du nur USB-C machen.
Mhm.
Die anderen, die großen, die hatten dann auch so einen Klinkenausgang, und du konntest den Klinke dann in deine Kamera anschließen.
Mhm.
Dann konntest du auf der Kamera dann aufzeichnen. Konntest du mit den Kleinen nicht. Ja, die sind auch irgendwie für Blogger und sowas hergestellt worden. Also, und jetzt haben sie doch das große Schreien gehört. Wir würden gerne ein kleines Mikro haben, aber wir müssten es an der Kamera anschließen.
Mhm.
Jetzt haben sie es. Jetzt haben sie das Wireless-Mikro, auch mit einem Kameradongel. Wenn man das jetzt kauft, kostet es 50 Euro mehr. Aber wir wären ja nicht der Geek-Café, wenn wir nicht Geeks wären, ne?
Mhm.
Und danke den Technik-Faultier. Das Video kam damals, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wenn man nämlich die Wireless-Mikros hat mit dem USB-C oder einem Lightning-Anschluss und möchte die jetzt an der Kamera anschließen, geht's ja nicht. Aber die haben jetzt eine, wenn man das dann registriert, das auch bei Firma Rode, dann die Dinger existiert. Also die Wireless-Mikros kosten 99 Euro. Ne?
Mhm.
Das Kamerasystem, was dann nur das Kameradongle hat, kostet 160 Euro.
Mhm.
Wenn man jetzt aber für 99 Euro sich das Ding gekauft hat und dann das Kamerasystem einzeln mit im Warenkorb packt, ist es kostenlos. Dann zahlt man nur 99
Euro. Also den Kamera-Receiver mit in den Warenkorb reinpackt sozusagen.
Genau.
Genau.
Dann kann man, das halt man hin. Aber wenn man wie ich ja so nett war und hast das Ding schon gekauft, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, da müsst ihr dann mal gucken, dann gibt es dann, müsst ihr ein bisschen durchlesen bei Rode, dann gibt es dann die Möglichkeit, sagen, ich möchte das Ding haben, ich habe mein altes schon, dann kriegt man es umsonst zugeschickt.
Mhm.
Den Kamerareceiver.
Mhm.
Und das ist natürlich schon cool, dass die auch im Aftersale so ein Angebot machen.
Mhm.
Ja, also klar, es gibt die Dinger auch von DJI und sowas, aber warum soll man nicht, jeder mag entweder Rode oder DJI, das sind so diese kleinen Dinger, das gibt natürlich auch von Shure und was nicht noch alles, aber nicht in der Preislage.
Mhm.
Und von Rode jetzt 99 Euro, man hat ein sehr gutes Mikrofon.
Mhm.
Und klein, man fällt nicht auf, man kann es in jede Farbe kriegen, eben weiß, blau, schwarz, rot und orange.
Mhm.
Und dann noch, man kann dann noch die Möglichkeit haben, das an einer vernünftigen Kamera anzuschließen.
Ja.
Das ist doch gut, finde ich, für den Preis. Und wir haben das schon so oft jetzt benutzt, das Mikrofon, für Aufnahmen, auch Aufnahmen für große Sendeanstalten.
Mhm.
Und da hat sich keiner darüber beschwert, über die Qualität. Natürlich ist ein vernünftiges Großmembran-Mikrofon hier eine andere Qualität.
Naja, klar.
Aber man muss auch sehen, wofür braucht man's? Mhm. Ich habe die Dinger immer im Auto.
Mhm.
Wenn ich irgendwo unterwegs bin, hab mal ein nettes Interview, finde jemand mit dem, oder ich finde das total interessant, was der da gerade macht. Und dann frage ich ihn, hey, habt ihr Bock, eine Radiosendung oder einen Podcast drüber zu machen? Mhm. Klebe ich das Ding an, nehme mein Handy, drücke auf Aufnahme und mach das.
Mhm.
Kann ja auch theoretisch auch filmen, aber ne, ich bin eher der Audiomensch. Und dann kann man das machen. Man hat nicht mehr so ein großes Equipment bei.
Ja, und man kann es halt immer dabei haben und der Anschaffungswiderstand ist auch nicht immens. Der ist ja moderat. Das ist ja nicht, teuer.
Ja. Nee, für 99 Euro habe ich jetzt beide. Und ich hab jetzt zwei Stück, einen in Schwarz und einen in Orange.
Mhm.
Hey, Orange habe ich noch nicht ausprobiert, muss man ganz klar sagen. Aber es gibt in Orange. Es freut mich total.
Ja.
Aber vor allem, ich finde jetzt gut, danke Rode, dass ihr das jetzt macht, dass man dann auch nachträglich noch die Sachen kaufen kann.
Mhm.
Beziehungsweise sich zuschicken lassen kann, wenn man eben eine vernünftige Kamera benutzen möchte.
Und
so, das war es eigentlich, was ich da drüber sagen könnte. Ich wollte nur mal sagen, danke Rode, habe ich schon gesagt.
Ja, ja.
Und wenn sich jemand guckt, also Tobi macht bestimmt einen Link rein, damit ihr das sehen könnt.
Genau. Gut. Dann würde ich sagen, dann habe ich auch noch ein Gadget mitgebracht. Und bei mir ist es ja immer so, immer wenn ich mir mal ein neues iPhone zulege, dann lege ich mir auch so ein kleines Repertoire an Cases zu. Also ich betreibe es jetzt nicht immens. Nein, nein. Also es gibt ja Leute, die haben ja wirklich sehr, sehr viele Cases und ich mache das eigentlich immer nur so, dass ich mir für gewisse Aufgaben oder für gewisse Einsatzzwecke oder für gewisse Gelegenheiten auch immer ein gewisses Case kaufe.
Ich habe drei für mein Telefon.
Genau, und bei mir sind es auch, glaube ich, drei oder vier maximal. Und es gibt natürlich auch Anwendungsbereiche, wo man ein Folio-Case benötigt. Also ich zum Beispiel, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber so ein Folio-Case kann praktisch sein, wenn man halt ein Case haben möchte, wo man auch noch ein paar andere Dinge unterbringen möchte, wie eine Kreditkarte oder auch vielleicht mal einen Geldschein etc. Und wenn man wenig mitschleppen will oder kann und das alles, was das Nötigste ist, in dem iPhone-Case mit unterbringen möchte, und das soll dann auch noch relativ gut verpackt sein, Vorder- und Rückseite soll geschützt sein, dann greifen halt sehr, sehr viele zum Folio-Case.
Und dann soll es noch MagSafe sein, dann hast du also die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, also es soll halt das alles abdecken, was letztendlich auch das iPhone kann, und es soll halt auch nicht in der Funktionalität eingeschränkt sein, das Gerät, also das iPhone an sich. Und da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Marken und sehr, sehr viele Produkte, von günstig bis teuer, von ganz, ganz billig bis extrem teuer. Also da gibt es eine große Range. Und ich sag mal so, ich habe mich da mal wieder für die Marke Nomad entschieden, weil das auch eine Marke ist, die ich sehr, sehr mag und die mich auch schon ein ganzes iPhone-Leben begleitet oder auch ein ganzes Apple-Gadget-Leben lang begleitet. Das erste Mal über Nomad haben wir 2011 gesprochen, und so lange begleitet hier uns die Marke schon im Podcast. Und die haben sich ja extrem entwickelt. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass das eine wirkliche Erfolgsstory ist, wenn man sieht, wie klein diese Firma angefangen hat und mit was für Produkten die Firma angefangen hat, dann kann man jetzt wirklich sagen, sie haben sich da wirklich eine große Reputation aufgebaut, auch in der Qualität und in der Darreichungsform der Produkte. Und du hattest eben gerade gesagt, Rode, wo wir gerade über Rode gesprochen haben, die haben Mut zur Farbe. Und bei Nomad kann man sagen, sie haben Mut, immer noch echt Leder einzusetzen. Und es ist ja in der heutigen Zeit auch wirklich ein Statement, dass man noch echt Lederprodukte auf den Markt bringt, weil der Trend oder der Zeitgeist, wenn man das so nennen mag, der geht ja zu dem veganen Leder. Und ich sage nicht, das ist nicht veganes Leder, das ist für mich Lederimitation. Und was ich mir nicht...
Kunstleder haben wir früher gesagt.
Kunstleder oder Lederimitation. Und was ich mir absolut nicht kaufen würde, wäre ein veganes Case oder ein veganes Ledercase oder ein Kunstledercase, dann würde ich lieber zum ehrlichen Silikon greifen oder zum TPU oder TPE-Material, aber nicht zu so einer imitierten Geschichte. Das ist meine Meinung. Und das Schöne ist auch bei den Nomad-Produkten, dass diese Lederart oder wie das Leder gegerbt ist oder wie die Produktion angelegt ist, dass die mit der Zeit auch eine gewisse Patina bekommt, also Gebrauchsspuren. Und somit wird jedes Ledercase von Nomad zu einem individuellen Produkt. Also kein Case sieht gleich aus nach einer gewissen Zeit. Man hat halt individuelle Gebrauchsspuren, Patina, das Gerät bekommt oder das Case bekommt einen gewissen Charme. Das betont auch Nomad auf der Verpackung, weil es, glaube ich, auch einige Leute gab, die sich darüber beschwert haben, warum da jetzt ein kleiner Fleck ist oder was weiß ich, oder eine Gebrauchsspur ist, und die zeigen dann auch auf der Rückseite so eine schöne Grafik vorher und nachher und betonen das halt auch, dass das Leder so bearbeitet ist, dass es auch mit Absicht diese Patina bekommen soll nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs von dem Produkt. Das nur so am Rande. Also wer Patina nicht mag oder diesen Used-Look nicht mag, der sollte sich auch nicht dieses Case anschauen oder anschaffen. Anschauen sollte er sich das schon, aber wahrscheinlich ist er denn nicht der richtige Kunde dafür.
Ihr habt ja damals, da war ich ja noch nicht dabei, ich weiß gar nicht, das war noch Apfelklatsch, da hattet ihr eine Düsseldorfer Firma, die eben hochwertige Ledersachen hergestellt hat.
Genau.
Und war iPhone 4 oder 5, 5 war das, glaube ich. Mhm. Da habe ich mir einen Sleeve geholt. Mhm. Und das habe ich so oft mitgewaschen aus Versehen. Mhm. Es war immer noch, also richtig Leder, ist eben, das verliert nicht an Qualität, auch wenn es mal mitwischt.
Ich habe teilweise,
das iPhone war nicht drin.
Okay. Ich habe teilweise Produkte von der Marke, die du jetzt gerade hier erwähnt hast, kann man ja auch gerne erwähnen, ist die Firma German Made.
Stimmt, ich kam nicht auf den Namen.
Ja, ich habe Produkte aus dem Hause immer noch im Einsatz, und das ist immer noch am Start. Und die MacBook-Hülle, die ich damals besprochen habe, das war eine MacBook-Hülle für ein 13-Zoll MacBook Pro. Die habe ich halt leider nicht mehr im Einsatz, weil ich einen 16-Zoller habe. Aber derjenige, der das MacBook damals gekauft hat, der ist bei der Größe geblieben und benutzt immer noch diese Hülle aus dem Jahre 2011. Also von daher...
Ja, man darf jetzt aber nicht vertun. Nein, ja, super. Aber wir reden jetzt hier von Ledern. Lederhüllen.
Leder ist ein Naturprodukt und dementsprechend...
Ja, und das ist meistens, also die fast alle Firmen, die Lederprodukte herstellen, benutzen einen Abfall. Weil das Leder wird ja nicht hergestellt, also das hergestellt.
Das Tier wird ja nicht geschlachtet wegen dem Leder in erster Linie, sondern wegen dem Fleisch. Und das ist eigentlich eine nachhaltige Komplettverwertung von dem Tier an sich.
Weil man schmeißt heute noch 50% aller Häute schmeißt man weg. War letztens ein Bericht, habe ich letztens 50% oder 55% schmeißt man noch weg. Mhm. Das wird nicht zu Leder verarbeitet. Gerade auch, das wird, haben sie gesagt, das wird immer mehr, weil die Leute kein Leder mehr wollen. Mhm. Ja, also die ganzen Autozulieferer, die benutzen ja jetzt Kunstleder und sowas. Ja. Und früher waren es eben Ledersitze, heute nicht. Und es war damals schon nur ein Abfallprodukt. Mhm. Das heißt also, warum soll man denn das, wenn man schon natürlich das Tier benutzt, dann sollte man auch ganz benutzen.
Es gibt ja dieses Stichwort Nose to Tail, also Verwertung vom Kopf bis zum Schwanz des Tieres. Und das ist ja nun weit verbreitet. Also man sollte ja möglichst alles verwenden und dass man das auch, bin ich auch ein Verfechter von.
Und Leute, die gerne vegan leben, super, macht es.
Ja, klar.
Na, klar, wenn ich kenne auch sehr gute vegane Lebensmittel. Ich weiß auch. Ich selbst könnte auch kein Tier töten, schlachten. Das weiß ich auch von mir. Ja. Aber ich bin ein Nutznießer der weit gefächerten Arbeitswelt. Mhm. Und deswegen, man soll jetzt nicht sagen, nur weil es Leder ist, ist es böse, böse, böse.
Nein.
Nomade ist in dem Sinne sehr gut. Die verarbeiten Abfälle.
Genau. Und veredeln das Produkt an sich, das Leder wird dann veredelt.
Ja, klar.
Nein, aber jetzt zurück zum Produkt an sich. Wir haben ja ganz kurz erklärt, wie Nomad das verarbeitet, in Anführungsstrichen, dass man das auch nach einer gewissen Zeit als ein individuelles Produkt für sich hat, weil jedes Produkt hat ein anderes Erscheinungsbild. Der eine, der fasst es an dieser Stelle permanent an, dann bekommt es da mehr Gebrauchsspuren, der andere halt an der Stelle. Und somit hat man dann ein individuelles Produkt, ein einzigartiges Produkt letztendlich in der Darreichungsform. Und das muss man halt natürlich wollen und mögen, ganz klar. Aber jetzt lass uns doch nochmal über die anderen Besonderheiten von dem Case sprechen. Da muss ich nochmal kurz umswitchen. Wir haben ein Fach im Inneren, wo wir drei Kreditkarten unterbringen können und ein kleines Hauptfach, was sich über die komplette Länge des Cases zieht, wo wir jetzt zum Beispiel eine Visitenkarte oder auch ein paar Geldscheine unterbringen können, etc. Also alles das, was in so ein klassisches Kreditkartenfach nicht reinpasst, das können wir dann in das große Hauptfach hineinstecken.
Sogar ein Dollar.
Zum Beispiel.
Das guckst du mir gerade an.
Ja. Also wie gesagt, drei Kartenfächer, ein Hauptfach und es ist MagSafe-kompatibel. Und da möchte ich nochmal ein wenig drauf eingehen, weil MagSafe-kompatibel sind halt sehr viele Produkte, aber da trennt sich halt auch immer der Spreu vom Weizen, weil viele sagen zwar, wir haben eine MagSafe-Kompatibilität, aber sie bauen da halt oftmals, das habe ich schon festgestellt, minderwertige Magnete ein. Bedeutet, hier werden vernickelte Neodym-Magnete eingebaut und wir haben hier auch noch ein Ausrichtungsmagnet, weil es gibt viele magnetische Gegenseiten, also gegen Gadgets, die diesen Ausrichtungsmagnet voraussetzen, um die komplette Funktionalität abbilden zu können. Speziell auch Ladestationen, dass auch das Gerät oder das iPhone auch ausgerichtet auf der Ladestation liegt und perfekt auflädt und nicht irgendwie daneben liegt und eventuell nicht auflädt, hat man hier halt auch diese Ausrichtungsmagnetfunktion implementiert. Also man hat ja auch mehr als nur eine klassische Neodym-Magnetspule verbaut oder Magnetring verbaut, sondern auch einen zusätzlichen Ausrichtungsmagneten. Und
also
viele,
ist der Strich, der immer unten drunter ist, ne?
Das kann sein, dass das der ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube schon, ja. Weil viele No-Name-Hersteller oder Hersteller, die es mit der Qualität eventuell nicht so genau nehmen, die setzen erstmals nicht so hochwertige Magnete ein oder nicht so starke Magnete ein. Und das muss man natürlich auch immer anpassen auf das jeweilige Produkt. Wenn wir jetzt einen Ledercase haben, dann wird wahrscheinlich der Magnet nicht so stark sein wie bei einem dickeren Kunststoffmagnet etc. Also das muss man halt auch auf das Produkt anpassen, nach meiner Meinung. Und ich habe halt schon sehr viele Cases getestet oder auch sehr viele MagSafe-Produkte getestet und das ist nicht so trivial. Wir haben ja letztens diese berühmte SanDisk-Platte getestet. Ja, also der Magnet ist mal an einem richtigen Magneten vorbeigelaufen, aber von richtiger Magnettechnologie kann man bei der SanDisk-Platte nicht sprechen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen.
Normate sagt ja hier auf der Internetseite 8 bis 11 Newton.
Genau.
Das ist schon nicht wenig.
Genau. Und so, das sollte auch gegeben sein, dass man da eine ordentliche
Magnetkraft
hat. Genau. Das zu der MagSafe-Technologie. Und dann haben wir auch da, wo das iPhone eingeklickt wird, einen TPE-Bumper. Das ist also ein Kunststoff-Bumper. Und das ist quasi das Inlay, wo das iPhone drinsteckt. Und der hat auch eine hohe Qualität, auch einen hohen Schutz. Und der Bumper ist auch etwas erhöht, dass das Display oder dass die Gegenseite, also das, was man auf das Display draufklappt, das Gegenteil vom Folio quasi, auch nicht direkt immer auf dem Display drauflegt. Und das Inlay ist aber trotzdem sehr sanft ausgelegt mit Mikrofaser. Also das Inlay und auch die Seite, wo man die Karten reinsteckt, hat quasi eine Mikrofaserbeschichtung, was ich auch sehr vernünftig finde. Und dann kommt der zweite Punkt, den ich sehr clever finde. Oftmals gibt es ja diese Folio-Cases mit so einer kleinen magnetischen Lasche, die dann die Oberseite quasi auch nochmal zusätzlich festhält und die dann magnetisch um das Gerät herumgeht und auf der Rückseite fixiert ist. Da gibt es bei den Marktbegleitern oftmals zwei Modelle. Es gibt Leute, die mögen diese magnetische Lasche und es gibt Leute, die wollen das nicht haben. Und Normate hat es so gelöst, dass man die an- und abbauen kann. Das ist sehr clever. Man hat ja quasi eine 2-1-Lösung. Man kann ja zwei Kundenkreise adressieren.
Ich hatte mir das ja angeguckt und dachte ich als erstes so, ich bin noch keine 60. Ich möchte so eine Lasche nicht. Aber
Kann man abnehmen.
Wenn du sagst, ey, ohne, weil man sagt ja, so Klappdinger, sag ich jetzt,
Cases. Verwenden dann, oftmals die älteren Leute.
Was nicht um Clubcase ist ja Schutz vor am Display, da habe ich ja gar nichts dagegen, sondern es geht ja noch, die haben dann so einen Druckknopf, ist ja noch viel schlimmer.
Ja.
Das meine ich nur. Und hier haben wir ja wenigstens die Möglichkeit.
Die kann man aber dementsprechend abnehmen, ja. Und es ist auch sehr clever gelöst. Also das ist nicht irgendwo ein Druckknopf oder so, das wird dann durch das Hauptfach mit durchgezogen. Und das ist dann wie so ein kleiner Anker, der in dieser Lasche drin steckt. Und dass die durchführende Lasche kleiner ist als der Anker, der am anderen Ende hängt, wird es halt so in diesem Fach fixiert. Also das ist eine clevere, simple, aber clevere Lösung. Und der zweite Punkt, wo sich das Gerät oder das Case von der Konkurrenz abhebt, ist die Kamera-Button-Ausbuchtung. Bei vielen günstigen Herstellern hat man einfach nur diesen Kamera-Button ausgefräst und einfach freigelassen. Aber hier hat man es so gemacht, wie es Apple bei ihren Original-Cases auch praktiziert. Sie haben ein Glaselement eingebaut und durch das Glaselement wären die touchsensiblen Aktionen 1:1 durchgeleitet. Wir haben ja also auch den Kamera-Button, der geschützt ist durch das Glaselement und somit nicht einfach nur frei liegt wie bei 90% der Marktbegleiter. Also hier hat man das gemacht, was Apple bei ihren Cases auch gemacht hat. Ja, das ist auch clever durchdacht. So, und deswegen kostet dieses Gesamtpaket auch angemessene 69 Euro. Weil hier kommt es auf die Details an.
Und soll ich doch was sagen? Es gibt sogar in Orange.
Echt? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe es in Braun.
Also das Leder, das so ein helles Leder haben die auch bei dem 17 Pro.
Also aber das Folio, glaube ich, gibt's nicht in Orange. Das gibt's, glaube ich, nur in Schwarz.
Nein, doch.
Okay.
Also so ein oranges Leder, ne? So eine Art Schweinsleder-Optik. Und das sieht ja sehr, sehr orange aus. Gefällt mir.
Ja, mir
aber
auch.
Ich habe kein 17 Pro Max.
Ich auch nicht. Ich habe ja nur das 17er, das Standard 17er. Dafür verwende ich das ja. Ich habe ja das kleine Gerät, das Volks-iPhone sozusagen.
Volks-iPhone, ein gutes Gerät.
Hat heute eine Fachzeitschrift tituliert. Die haben geschrieben, das 17er ist ein Volks-iPhone. Ja, das sind so meine.
Ja. Ja gut, darum gibt es ja auch Volkswagen, ne?
Ja, ja. Volkswagen. Kann sich heute auch kein Otto Normal.
Das wollte ich jetzt nicht sagen.
Aber. Mehr leisten. Gut. Somit haben wir sehr ausführlich über ein Gadget gesprochen.
Was auch in Orange gibt?
Ja, das gibt es in vielen Farben. Ja, ja, ist ein tolles, tolles Produkt. Okay. Aber wir sind ja mitten in den
Weihnachtsvorbereitungen
und im Jahresendspiel. Jahresendspiel wollte ich gerade sagen, klingt nach Fußball. Nein, aber wir haben ja unsere Gewinnspielwochen, die wir ja zum Ende des Jahres immer austragen. Obwohl dieses Jahr hatten wir auch zum Jahresanfang so ein paar kleine Gewinne auch rausgeschmissen. Aber die richtig fetten Gewinne gibt es eigentlich immer zum Jahresende. Und ich freue mich ganz besonders, dass dieses Jahr auch unsere Freunde von ISO wieder dabei sind. Und dieses Jahr haben sie was richtig Schönes, Großes über den Zaun geworfen. Das freut mich ganz besonders, weil es auch ein Produkt ist, was ich ja auch schon mal ausgiebig vorgestellt habe und was ich damals und immer noch als extrem gut bewertet habe. Und es ist sage und schreibe bei mir immer noch im Einsatz. Das ist relativ selten. Normalerweise teste ich die Monitore und baue sie dann irgendwo auf einem anderen Arbeitsplatz. Aber das geht, das steht immer noch vor mir. Und das soll schon was heißen, weil normalerweise bin ich ja dann immer wieder auf dem Original-Apple-Produkt zurückgegangen.
Du bist doch ein Apple-Liebhaber.
Genau, aber der FlexScan EV2740S steht immer noch vor mir und mit dem arbeite ich immer noch. Und ich weiß jetzt nicht konkret, wofür S steht. Für mich steht es ja für S-Klasse, würde ich sagen. Ich liebe dieses Produkt, weil das ist nach meiner Meinung so die S-Klasse aus dem 27 Zoll Office-Bereich von ISO. Wir haben hier einen 4K Office-Monitor. Wir haben hier einen USB-Hub eingebaut. Wir haben 4K on board. Und wir haben das ja auch in der Folge 697 ausführlich besprochen. Und das Ding ist ja noch extrem stromsparend, kommt ja auch noch dazu. Also wir haben ja ein wirklich sehr, sehr solides Allround-Produkt, oder ein schönes, solides Office-Arbeitstier, was wir hier verlosen wollen.
Und du brauchst dann kein Netzteil mehr für deinen Laptop.
Kommt drauf an, wie viel das Laptop schluckt, aber ein normales Laptop wird damit dementsprechend locker mit versorgt mit der ganzen Geschichte. Und ich habe mir nochmal im Laufe der Zeit die Bewertungen der Kollegen angeschaut und die sind ja durchweg gut, weil mittlerweile sind ja auch noch mehr Testberichte aufgetaucht, weil wir haben es damals ja relativ zeitnah getestet, wo noch nicht so viele Kollegen das Gerät testen konnten. Wir waren eine Publikation, die das relativ zügig bekommen hat. Und wenn man sich die ganzen Bewertungen anschaut, den Pressespiegel sich anschaut, hat das Gerät wirklich extrem gut abgeschnitten. Ne? Das hat wirklich gut eingeschlagen. Ja, und dieses.
Ich muss sagen, also ja? Mein erster Monitor, wo ich jemals dran gesessen habe, war ein 20 Zoll ISO-Monitor. 1990.
Mhm. Ja. Also bei mir ist es ähnlich. Also ich habe da, also den ersten Monitor, den ich wirklich aktiv und lange genutzt hatte und habe, das war glaube ich der F77. Aber davor hatte ich auch schon mal Kontakt mit ISO, mit verschiedenen Geräten. Aber ein Gerät, was ich wirklich sehr lange benutzt habe, das war glaube ich der F77 und dann auch glaube ich recht zeitnah dann den F78. Und damals aber schon Röhrenmonitor.
Ich wollte schon sagen, ich hatte ja auch einen Röhrenmonitor.
Das war ein 21 Zoll Röhrenmonitor.
Oder 21 Zoll, ja, war so ein, hatten wir auf der Alpha-Maschine stehen.
Naja, ja, also
schöne Erinnerungen dran.
Ein Gerät oder eine Marke, die mich wirklich ein Leben lang begleitet in verschiedensten Lebenssituationen und jetzt sogar im Podcast. Und das also finde ich sehr schön.
Wer das Ding dann gewinnt, hat noch sehr lange was davon.
Ja, mindestens 5 Jahre, weil es gibt 5 Jahre Garantie auf das Gerät. Das kommt ja auch noch dazu. Das hat also ja schon lange an Bord. Gut, genug
die mit Teilnahme der... Die Teilnahme ist total einfach.
Es gibt nur einen Gewinner wird es geben. Und man muss eine E-Mail schreiben, nämlich an
gewinnspielwochen@geek-café.de.
Genau.
Also nochmal, gewinnspielwochen@geek-café.de.
Genau. Wir schreiben
Doppel-E und C, genau.
Schreiben das auch nochmal in die Shownotes. Ja, wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Also für die Bereitstellung des Gewinnspielpreises. Ja, sehr schön. Wir freuen uns besonders.
Viel Spaß an den Gewinner.
Genau, wir freuen uns besonders, dass Also immer noch an Bord ist.
Gut. So, dann gucken wir mal auf Uhrzeit. Gleich gibt's bei uns Schnitzel. Bei euch, bei dir?
Mal schauen, mal schauen. Ich gucke mal. Da bin ich immer relativ spontan.
Ja gut, ich habe alles vorbereitet. Gleich werde ich schön gemütlich anbraten.
Naja, erstmal musst du ja die Panierstraße aufbauen.
Ist schon passiert.
Hast du schon alles vorbereitet?
Okay. Ja, ich wusste ja, dass wir gemütlich knapp über 1,5 Stunden sind. Also.
Ja. Ja.
Meine Tochter freut sich schon.
Ja. Gut, dann würde ich sagen,
sind wir durch.
Sind wir durch mit den Themen und wir machen den Podcast für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir uns in irgendeiner Weise dann am nächsten Wochenende wieder. Ich gehe mal davon aus, dass der Thomas dann wirklich aus dem Urlaub wieder zurück ist und ihn nicht verlängert hat. Mal schauen. Vielleicht gefällt
es. Also dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Thomas beim nächsten Mal und ich bin auch irgendwann mal wieder dabei, wenn ihr mich hören wollt.
Oder wenn Thomas wieder im Urlaub ist.
Sonst schmeißen wir dich mal raus und dann machen wir Thomas eine eigene Sendung. Du machst aber trotzdem das Dokument.
Und ich mache dann die Post-Production und den ganz anderen Kram. Ja, natürlich. Ja, das stimmt, genau. Ja, warum nicht? Man könnte ja den Spieß auch einmal rumdrehen.
Du darfst aber nicht im Urlaub fahren.
Dürfen tue ich das schon, aber ich mache es ja leider nicht. Das ist das Problem.
Ja.
Immer selbst und ständig.
Gut, dann wünsche ich euch allen viel Spaß. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche euch eine gute Nacht, viel Spaß noch und viel Glück beim Gewinnen. Gewinnspielwochen@geek-kaffee.de geek-kaffee.de. Ah, ich bin zu selten hier, da sich die E-Mail auswendig
weiß. Ja, oder Thomas macht zu selten Urlaub. So kann man es auch ausdrücken. Also, okay.
Viel Spaß, bis dahin. Gute Nacht.
Tschüss. Ciao.